Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Trekkäse. Mittlerweile Nummer 34. Und wir sprechen heute über That Hope Is You Teil 2 oder zu Deutsch Ein Zeichen der Hoffnung Teil 2 von Star Trek Discovery. Es handelt sich hierbei um das Staffelfinale, das sehr fulminant war. Und hier mit dabei ist nicht die ganze Crew, aber dafür noch mit Gast begrüße ich in Frankfurt, Dunderklumpen, Ali, also auch als Brit bekannt. Hallo.
Ja, oder andersrum, aber hallo, ja.
Ja, genau. Hi, und dann ist der TJ bei uns.
Moin.
Und wir haben zu Gast den Peter, ja, der Peter, von unserem eigenen Podcast namens Trekkipedia. Herzlich willkommen in den Hallen von Trekkersum.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Endlich mal mit Profis arbeiten. Oh nein, 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 das darf Tanja nicht hören.
Ich wollte gerade sagen, was sagt dein Countdown dazu?
Nein, die weiß, sie ist der Profi in unserem Team und da bin ich echt froh, dass ich sie habe. Ansonsten würde ich mir da einen zurechtschuckeln. Nein, da würde ja gar nichts kommen. Also Trekkipedia, hört mal rein, wenn ihr einen Punkt aufgedröselt haben wollt, was Star Trek angeht. Und wir sind quasi noch am Anfang, aber wir haben schon ein paar spannende Folgen rausgehauen, glaube ich. Und hört mal rein, das ist, glaube ich, ganz interessant.
Ja, für den Trekkie. Ich glaube, ich bin so jemand, ich könnte mich mit euch dann gut viben, weil ich so ein Aufdröselmensch bin. Mhm. So, dann fangen wir aber an mit, zum Housekeeping haben wir jetzt, glaube ich, nicht viel bekommen. Ich habe von Erik nur eine kurze Frage bekommen, und zwar, es ging um die Uniform, was ich zu denen sagen würde, also die neuen Uniformen, die wir ja am Ende zu sehen bekommen, also die Uniformen, die im 32. Jahrhundert getragen werden und die dann am Ende für die Discovery Crew quasi auch rausgegeben werden, und meine Meinung dazu war wie auch, er bezog sich auch auf die YouTuberin Jessie Gender, ist, dass sie meinte, ja, schön, aber aufgrund des Hintergrundes, weil die ganzen Personen und Charaktere, die diese neuen Uniformen tragen, auf dem Starfleet-Headquarters in so einem hellen Hintergrund mit sehr viel Licht und ganz anderer Atmosphäre als auf der Discovery-Crew, sind natürlich diese Uniformen sehr auf diesen Look zugeschnitten, aber in dieser eher, sagen wir so, wärmeren, bisschen dunkleren Atmosphäre, die es auf der Disco-Brücke gibt, wirken die so ein bisschen seltsam. Und ich gehe mal stark davon aus, sie werden das auch nochmal entsprechend anpassen für die vierte Staffel. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Das war's also, glaube ich, an Feedback. Habt ihr noch was dazu, irgendwie einen Kommentar abzulassen oder andere Eingaben zu dem Thema?
Zu der Uniform.
Naja, das ist ja das, was Rerik so gesagt hat. Er fand das halt auch seltsam, das, was Jessie Gender eben sagte mit dem jeweiligen Umgebung, ob das gut aussieht oder nicht. Ich habe dem ja beigepflichtet. Wie seht ihr das?
Ich finde die Uniform, ich finde grau hässlich. Also mir gefällt sie, also ich finde sie jetzt nicht extrem hässlich, also man kann sie, es ist schon okay, aber also insgesamt gefällt sie mir ehrlich gesagt nicht so gut. Das mit dem Streifen an der Seite so einmal komplett runter, das finde ich okay, habe ich jetzt kein Problem mit. Auch nicht, dass zum Beispiel am Kragen du da ja diese verschiedenfarbigen also Abzeichen hast, die da ein bisschen auch diesen Streifen angepasst sind und so weiter. Aber mit dem Grau habe ich so ein bisschen Probleme. Und das Ganze ist natürlich, also hat einen sehr stärkeren Militär-Vibe für mich. Ja. Vielleicht kommt es durch die Farbe auch. Natürlich auch ein bisschen durch den Schnitt. Und ich weiß nicht, das hängt vielleicht auch damit zusammen, das ist vielleicht nur meine Assoziation, aber ich musste halt sofort an Uniformen des Dritten Reiches denken, wegen des Graus,
ja,
tatsächlich. Also wegen der Farbe vor allen Dingen.
Sagen.
Ja, das ist natürlich aber nur eine lose Assoziation. Also
ja,
jemand, der vielleicht nicht deutsch ist und nicht jedes Schuljahr mindestens 5 Drittes Reich-Themen durchgespielt hat in jeglicher Variante, hat da vielleicht diese Assoziation nicht. Weißt du, was ich meine? Also
ja.
Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Uniform. Also ich finde sie grundsätzlich nicht so schön.
Also ich will ganz kurz noch was rein sagen, weil was du so sagst, ist richtig. Ich will das noch nicht vergessen. Und zwar, ich denke mal, und jetzt lehne ich mich mal ganz, ganz weit aus dem Fenster. Weil die haben ja auch hohe Boots an. Normalerweise haben sie ja bei Star Trek nicht so hohe Stiefel an. Und ich denke, dieser Look ist also sozusagen vom Design, also sozusagen visuelles Design, will sagen, wir sind in einer Zeit, in der man etwas stringenter sein muss, vielleicht ein bisschen militärischer, aber die Uniform, wenn du sie anschaust, ist auch im Schnitt her, also vom Oberteil, ist asymmetrisch. Und ich denke, das ist sehr, sehr bewusst, weil diese Asymmetrie eben reinbringt, wir sind jetzt nicht nur eine Form, sondern es ist etwas, was sozusagen Mehrförmigkeit zulässt in der eigenen Gestaltung. Dazu hat man quasi auf der Seite, was das Ganze auch asymmetrischer macht, quasi den Abteilungsstreifen. Ich hätte den Abteilungsstreifen nochmal hinten über den Rücken gezogen, weil wenn man die von der Seite sieht, sieht man hinten haben sie es nicht, weil damit du hinten genauso wie vorne siehst, welche Abteilung jemand ist. Wäre vielleicht praktischer. Das ist so mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten, ja, das Grau ist zu hell für diese Umgebung. Es müsste eher ein Anthrazit sein.
Aber ich finde Grau trotzdem an sich hässlich, auch anthrazitig.
Grau kann schön sein. Ja. Grau kann gut aussehen, wenn es richtig geschnitten ist, wenn es richtig kombiniert ist. Habe ich mittlerweile also es ist auch aus persönlicher Erfahrung aus meinem Kleiderschrank in den letzten 10 Jahren festgestellt, dass es durchaus graue Kleidung gibt. Wenn sie gut geschnitten ist, das Material, und ich finde, das Material ist auch nicht so ja, sagen wir, für diesen ganz hellen Hintergrund, auf der zum Beispiel Vans oder Villa da rumlaufen, sieht dieses ganz glatte Textil gut aus, während jetzt bei Discovery würde zum Beispiel so ein bisschen mehr Struktur im Textil gut aussehen, ein bisschen weniger glatt, also etwas strukturierter vielleicht, und ja, ich denke, die werden das noch anpassen.
Weißt du, was mich richtig stört? Ach so, ja. Was? Sorry. Weißt du, was mich richtig stört? Wenn diese Uniform ist so geschnitten, dass wenn du sitzt, die in der Mitte voll die Falte schlägt. Das sieht man am Ende, das wo Burnham auf diesem auch. Stuhl sitzt. Also, wir wissen ja bei TNG, da hatten die ja immer so diese, also unten mit so Gummibündchen am Ende. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, Gummibündchen, das ist sehr 80er. Aber das ist natürlich auch, dass wenn du sitzt,
es die Uniform ist ja in nicht den 80ern nach oben entstanden.
Schon, aber das ist halt sehr, sehr, also dafür, dass es Zukunft sein sollte, war das sehr 80er. Aber das ist natürlich, dass wenn du dann sitzt, die Uniform nicht nach oben rutscht. Also da hat der Designer oder der Kostümbildner sich ja schon Gedanken gemacht, warum das da ist.
Naja.
Das war hier so ein bisschen, sie saß auf diesem Stuhl und alles war super. Und mein Blick ging sofort, als es in die Totale ging, auf diese Falte. Und ich so, oh.
Ja, weil zum Beispiel Vance ist immer gestanden, Willa ist immer gestanden. Du hattest sie immer stehend. Und ich glaube, du hast da so einen kleinen Glitch in der Kostümabteilung gesehen, die gesehen, oh, das passt nicht ganz so gut. Und ich denke, für Staffel 4 werden sie einiges nochmal anpassen. Ich denke auch, es wird vielleicht der Farbton des Grau sich ändern. Weil ich denke, diese Uniform in einem ganz so Anthrazitgrau oder halt wieder in einem Schwarz mit grauen Streifen mit der Abteilungsfarbe, aber halt nicht in der horizontalen, sondern in der vertikalen, würde verdammt gut aussehen. Und ich denke, da kommt noch was, weil schließlich geht Starfleet ja jetzt auch in sozusagen mit der Föderation in eine andere Ära rein, es verändert sich was, und wie oft Starfleet wohl die Uniform schon gewechselt hat in ihrer jetzt mittlerweile über 1000 Jahre alten Existenz, werden wir bestimmt nochmal auch gerne tun. Übrigens, 1000 Jahre Existenz, das möchte ich doch mal diesen Gedanken, bevor ich es nicht vergesse, loswerden. Und zwar habe ich mir überlegt, welche irdische Organisation gibt es, die so alt ist? Ja, der Vatikan. Die katholische Kirche.
Witzigerweise hatte ich einen ähnlichen Vergleich gezogen. Und zwar, was sagt die Deutschen? Tausendjähriges Reich, glaube ich.
Ja.
Eieiei.
Oh. Das,
ja, eben, genau. Und das in Kombination mit dieser Uniform.
Ja, also das ist auch, aber da ist halt immer die Frage, kommt das daher, dass wir Deutsche sind? Oder also hat ein Amerikaner die gleiche Assoziation, also Amerikaner ist vielleicht fies, weil da sind die Nazis ja immer die Bösen im Film. Aber vielleicht, keine Ahnung, hat ein Japaner die gleiche Assoziation oder so? Also da frage ich mich immer, bin ich dazu sehr Kind meiner Erziehung sozusagen.
Also Gosha Phillips, die Kostümdesignerin, wird wahrscheinlich schon, also gebildet sein, die weiß ja natürlich, wahrscheinlich ist, weil um Kostümdesign zu machen, bist du ja nicht unbedingt Modedesign, sondern du hast ja, du musst Storytelling, du musst eine große, breite, kulturelle, historische Bildung haben, sehr viel von Kunstgeschichte auch wissen, um gutes Kostümdesign zu machen oder Kostümbildnerei zu machen. Und ich denke, da ist irgendwas da drin. Und ich denke, zur vierten Staffel werden wir auch ein paar Interviews kriegen, warum diese Uniformen so aussehen. Wir hatten ja schon so ein bisschen was im Ready Room vor ein paar Wochen, wie diese Uniformen gemacht worden sind. Aber ich denke, bisschen mehr Infos zu, warum das Design so aussieht und auch so völlig anders als die typischen, sonst Starfield-Uniformen waren ja vorher schon immer recht divers. Sagen wir schon, die Disco-Uniform, diese blaue war ja schon, ja gut, die war so ein bisschen entlehnt von dem von Enterprise optisch, um so einen Übergang zu geben dann zu dieser Kirk- und Spock-Look-Nummer. Und hat so ein bisschen Sinn ergeben, aber das ist was völlig anderes. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, was eben in diesen 930 Jahren passiert ist. Ja.
Also, ich find's grundsätzlich leicht hässlich, auch wenn ich weiß, dass dunkles Anthrazit elegant aussehen kann. Elle hat auch schon gesagt, was sie davon hält. Was meinen die Jungs? Hässlich oder okay?
Peter, mach du.
Ich dränge mich mal vor.
Ja, mach.
Ja, grau. Also ich war ein bisschen erstaunt, dass du sagst, grau ist hässlich. Ich finde grau.
Nein, ich finde das grau hässlich.
Ich finde auch das grau. Dieses ist gar kein wirkliches reines Grau. Das ist fast so ein bisschen schmutzig, bisschen beige.
Schmutziges
drin,
wenn Weiß.
Oder es ist auf jeden Fall nicht grau, so wie ich es definieren würde. Vielleicht ist so ein kleiner Türkis oder Grünstrich drin, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sieht es halt für mich nicht nach Grau aus. Aber die Hässlichkeit, also was heißt die Hässlichkeit, das ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber die nicht so hohe Attraktivität kommt zum einen intern natürlich von uns. Wir haben uns an diese alte Uniform, bei der wir am Anfang auch gesagt haben, was soll das denn, haben wir uns erstmal jetzt dran gewöhnt. Und zwar jetzt schon 3 Staffeln lang. und jetzt sehen wir dieses und in der Tat, ich hatte halt, als ich Vans zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist Bildsprache der Amerikaner und ganz klar ein Anzeichen für Drittes Reich und wie gesagt, und dann mit diesen fast 1000 Jahren her, habe ich gedacht, okay. Also da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Diese Bildsprache ist das eine, aber was empfinden wir dabei? Es ist halt momentan noch nicht wirklich hübsch. Vielleicht verändert sich da ja noch einiges, ne? Also richtig, richtig toll ist es nicht. Aber was die alten Uniformen, also die blauen, ist das blau? Ja, das blau, ne?
Blau.
Diese alten Uniformen, was die gemacht hatten, die hatten die Geschlechter gleich gemacht in dieser ganzen, auf der Discovery. Und das
waren die aber meistens auch in anderen, außer vielleicht TOS. Oder bei TNG hatten die Scans für jegliches Gender. Das war ja auch Unisex.
Ja, aber wann hast du es mal so gesehen? Das ist ja ganz, ganz selten gewesen.
Ja, aber die Grundidee war halt schon.
Ja, das
aber
ist schon richtig.
Zum Beispiel die Uniform von. Aber gut, die Uniform zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die Uniform von Janeway angucke und die von Cisco, okay, das eine, natürlich, das muss ja quasi immer auf die Figur der jeweiligen Person passen. Das ist ja auch etwas, was Kleidung tun muss. Und diese Uniform ist tatsächlich etwas, dass der Körper nicht immer in den Uniform reinpasst. Also sozusagen, der Körper muss zur Kleidung passen und nicht die Kleidung passt zum Körper. Das ist etwas, was zum Beispiel so heißt, vielleicht haben die, warum auch immer, obwohl die haben, verdammt nochmal, die haben Programmable Matter, eigentlich müssten sie viel passender haben. Ja, es ist tatsächlich wirklich visuelles Storytelling. Das ist mehr so um ein, wir müssen hier stringenter sein. Das ist das, was es halt auch sagt.
Ja, also es hat auf jeden Fall was Militärisches, das gebe ich zu. Also ich muss sagen, insgesamt gefällt mir das Design schon ganz gut. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich die Farbtöne auch ein bisschen anders. Vielleicht tatsächlich das Grau ein bisschen dunkler und dafür eben dann die Abteilungsfarben nochmal ein bisschen anders gesetzt. Und ich weiß auch nicht, ich habe diese letzte Szene gesehen und hatte irgendwie beim ersten Mal gucken das Gefühl, dass auch Tilly einen gelben Streifen drauf hatte. Ja. Und das hat mich total irritiert.
Die hatte erst einen roten und dann wurde es im Post-Production auf
grün ja, ja, auf geändert. Blau, genau.
Ja, ja, aber es war nicht blau, gelb. Genau,
es war nie gelb, es war eigentlich nie gelb, aber es stehen da so viele Offiziere ja. mit dem gelben Streifen drauf, weil halt Ops und ja. Security immer noch gelb sind.
Ja.
Wie zu TNG-Zeiten. Das heißt, die Farben wurden nicht nochmal wieder getauscht, was ich eigentlich auch schön stringent finde. Was ich echt schade finde, ist halt, dass die Rank-Pips noch kleiner sind, weil sie jetzt halt wieder am Badge sind.
Ja.
Kannst du weniger gut erkennen.
Ja, nicht mehr.
Weil es wäre halt ein schönes Storytelling gewesen, wenn du am Ende gesehen hättest, ob Tilly vielleicht doch wenigstens den Lieutenant Junior Grade bekommen hätte. Aber das kann man nicht erkennen, weil dieser Haken vorne am Kragen scheint erst beim Captain sich zu verändern.
Ja.
Weil auch Adira als Kadettin
Ensign
oder Kadett? Ja, unklar.
Sie ist Ensign.
Stimmt, sie ist also, direkt Ensign. Ja, gut, sie weiß.
They sind, ich sag jetzt eigentlich mal they auf, also Englisch, das am besten ist, also laut Memory Alpha, da kommen wir nachher dazu, ist Adira jetzt Ensign.
Ja, yeah, right. Okay, aber auf jeden Fall haben die halt auf dem Kragenteil alle das gleiche Symbol. Erst Burnham hat da einen Stern oder zwei Sterne drüber und die Admirals und der Admiral hat da irgendwie fünf Sterne, beziehungsweise hat auch zweiteilig da noch.
Ja, genauso hat auch die Villa, ich habe jetzt mal ein Bild aufgerufen, die hat ja quasi auch wie so ein Bolero drüber, so ein geschlossen und dann erst das dann das Graue, also ein anthrazitfarbenen Bolero quasi drüber und dann das graue Bodysuit drunter. Ich finde, das sieht extrem elegant aus.
Ich finde, die Variante, die sie hat, die hast du ja auch bei Vance sieht man die ja auch, der hat ja diese wie so Schulterklappen im Grunde, genau. Die so drüber liegen. Das fand ich zum Beispiel, das finde ich vom Schnitt her, ja genau, das finde ich vom Schnitt her eigentlich gar nicht schlecht. Aber was mich tatsächlich bei Burnham gestört hat, und ich weiß nicht, was wahrscheinlich dann Captain aus Ranggeschichte oder so, dass sie rechts und links diese Metallverschlüsse hatte. Und weißt du, warum mich das so stört? Das erinnert mich total, es gibt eine Variante von einem Superman-Kostüm, wo der rote Umhang auch an so Backeln rechts und links befestigt sind. Und ich habe noch gedacht, es sieht aus, als ob sie jetzt so einen Umhang tragen müsste. Also ich finde das wirklich nicht schön. Aber naja, das sind alles meine.
Epauletten.
Ja, das sind gar keine richtigen Epauletten. Aber und die sind auch nicht richtig auf der Schulter, sondern die sind so komisch halt. Mittig, ja, genau.
Also ja, das ist, erinnert ein bisschen an die Uniformen aus dem ersten oder zweiten Kinofilm. Da hatten sie ja auch diese komischen Rangabzeichen oben so halb auf der Schulter.
Ja, stimmt. Das war also die TOS-Filme, genau.
Genau, die, wo sie diese komplett roten Uniformen.
Das waren die
mit dem weißen Lätzchen. Genau.
Tim, das waren die, weil die Motion Picture hatte ja noch diese sehr hellen Uniformen, während sie dann für die
Zorn des Khans eigentlich doch schon, ne?
Ab Wrath of Khan.
Wrath of Khan
und dann bei Search for Spock hatten sie dann eben die diese roten Uniformen das erste Mal bis zu Undiscovered Country und das hatte noch Picard in der Rückschau in Tapestry, wo er selbst ein Kadett war in der Akademie, hatte er noch diese alte rote Uniform an.
Ja. Ja.
Also zumindest, wo alle rot anhatten.
Zumindest kriegen wir sie jetzt halt natürlich mal in zeittypischer Uniform. Das war ja das, wo wir alle uns gefragt haben, warum zum Teufel tragen sie nicht die entsprechende Uniform? Und das war ja schon klar, dass die eigentlich zum Schluss hin wahrscheinlich in die neue Uniform gesteckt werden. Und jetzt sind sie in die neue Uniform gesteckt worden. Das ist doch schon mal nett. Und ja, mal gucken.
Eben, ist doch schön.
Ja, also ich fand es einfach auch eine schöne Szene ganz am Schluss. Hat das Ganze schön rund gemacht irgendwie.
Eben. So, dann haben wir schon einen Teil der Besprechung gehabt und jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zurückgeschnäppert und zwar, was haben wir seit der letzten Folge geguckt? Und jetzt fangen wir mal oben an bei TJ.
Ja, ich bin neben Discovery tatsächlich jetzt langsam mit Neon Genesis Evangelion durch. Ich habe Death True Squared geschaut, was im Prinzip irgendwie ein Feature-Compilation-Film aus der halben Serie ist. So ein Best-of, die besten Szenen aus 23 Folgen. und dann gibt es noch den Film End of Evangelion, den habe ich jetzt angefangen, weil der eigentlich im Prinzip ein Ersatz für die letzten zwei Folgen ist. Also wer das System nicht kennt, Evangelion ist eigentlich eine Sci-Fi-Riesenroboter-Serie, die aber am Ende ein bisschen ins Psychologische abdreht und dann mehr so zu einer Selbstbetrachtung der Charaktere wird in den letzten zwei Folgen. Und da gab es wohl in den 90ern, als dieses erste Mal ausgestrahlt wurde, riesige Fanaufschreie, dass sie dann zwei Jahre später eben diesen Film rausgebracht haben, der im Endeffekt die letzten zwei Folgen ersetzen könnte, wo dann halt quasi nochmal ein Roundup der Welt gegeben wird, statt eben ein Roundup der Charaktere in sich drin.
Sehr schön, gut. Ja. Also du würdest das empfehlen, dass sich Leute das zu Gemüte führen?
Also wer sich dafür interessiert und jetzt nicht zufällig die japanische Kultur aus den 90ern völlig aus dem FF kennt, dem empfehle ich vor allem auch dazu den Podcast Track 26, den ich ja auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal empfohlen habe.
Also Track 26 mit Truck, T-R-A-C.
Ja, genau. Genau, weil die Hauptfigur nämlich auf ihrem S-Dat-Player immer irgendwie oder alles Mögliche hört, aber wenn der Track 26 kommt, macht er meistens den Player aus.
Ah, okay. Das ist verständlich. So,
deswegen haben
und
sie
dann
so einen lustigen Titel.
Schön, ja. Aber gut zu wissen. Britt-Marie, was hast du denn geguckt?
Nichts Sci-Fi-iges.
Ja.
Ich gucke Dickinson im Moment über eine Serie über das Leben frei erzählt von Emily Dickinson. Und ich habe angefangen, Arsène Lupin zu schauen. Das ist jetzt eine neue Serie auf Netflix
zu
über Arsène Lupin. Genau. Über den Gentleman Gauner. Ja, mal gucken. Mal beides sehr unterhaltsam und kann ich weiterempfehlen.
Und Peter, du guckst den alten Klassiker Glee, sehe ich.
Ja. Ja, ich
bin nicht begeistert.
Das war ein bisschen aus der Not geboren. Ich brauchte ein bisschen was, um mich aufzumuntern. Ich war mit Discovery nicht an allen Stellen super glücklich.
Oh,
und
schade.
Ich brauchte etwas, was mich ein bisschen aufheiterte. Und das ist Glee. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 2, Folge 15 gewesen, was ich zusammen mit meiner Frau schaue, was wir uns beide, das plätschert so dahin, ne? Ich meine, das ist jetzt nichts tiefergehendes.
Ich hab's noch nie gesehen.
Ja, also, wie gesagt, wenn du irgendwas tiefergehendes sehen möchtest, dann schaust du dir das nicht an. Das ist halt wirklich, das ist wie Fahrstuhlmusik. Verstehst du?
Naja, du musst halt auch Musicals an sich vielleicht ein bisschen mögen.
Ja, also es geht um Highschool-Schüler, so eine Gesangs-AG haben. Ja, den Glee-Club, aber das kennt man ja in Deutschland nicht.
Ja, ich glaube mittlerweile.
Ja,
das sind Gesangs-AGs, genau. Das kann man aber gut so übersetzen, genau.
So,
meine
genau.
Schwester war bei sowas dabei in unserer Schule, ja.
Und diese Folge ging um die Prüderie, im Prinzip sind es fast alle Folgen, es geht um die Prüderie der Amerikaner in den Schulen.
Ja, das ist ja ein endloses Lied der Trauer.
Korrekt.
Ja.
Nein, aber es ist ganz entspannt. Ne? Das ist sowas zum Runterkommen. Das kann man sich anschauen. Da kann man auch zwischendurch einfach ausschalten, beim nächsten Mal weiterschauen und die Hälfte vergessen und trotzdem kommst du wieder rein, weil es geht halt nur um Kids, die sich versöhnen und dann wieder streiten und dann wieder versöhnen.
Übrigens, wenn du was, weil ich weiß, Glee hat unheimlich viel queere Sachen drin.
Mhm.
Und wenn du mal was haben willst, Peter, und ich sag das jetzt auch mal für das Publikum, was haben will, wo auch das Thema Performance und viel fürs Auge mit tollen Kostümen, aber sehr viel tiefgehendes und historisch Interessantes und sozusagen auch im Sinne von Infinite Diversity in Infinite Combination, guckt euch mal Pose auf Netflix an. Mittlerweile sind beide Staffeln vorhanden.
Das wie wird das
ist
geschrieben?
P-O-S-E, wie die Pose.
Ah, okay.
Und das ist großartig, eine Beschreibung der des Milieus Ende der 80er, Anfang 90er in, glaube vor allem die Bronx betreffen.
Ja, also
der
New York.
Sogenannten Ballroom-Scene, wo auch sehr viel der heutigen Drag-Queen-Kultur herkommt, die vor allem von Schwarzen und Latinx-Leuten also bevölkert ist. Da sind Themen auch wie die AIDS-Epidemie dieser Zeit ein großes Thema. Da natürlich die ganze Musik. Du hast großartig, also die spielen mit Musik, dass es Szenen gibt, in der quasi ein Radio oder eine Stereoanlage läuft. Zwei oder drei Personen unterhalten sich, aber wenn man sich das mit Untertitel anguckt, werden halt auch die Songtexte mit eingeblendet, die sozusagen einen Subtext zur Szene geben. Großartig gemacht. Nur empfehlen. Also wenn ihr jetzt sozusagen etwas mit ähnlichem Stil schauen wollt, aber mit mehr Tiefgang und weniger Fahrstuhlwirkung, guckt euch Pose an. Ganz große Empfehlung.
Also wenn du jetzt Pose empfehlst, dann machen wir die Sache doch noch rund. Und wer sagt, du weißt, was ich meine?
Paris is burning, girl.
Wer sagt, er möchte keine ganze Serie sich anschauen, den empfehlen wir dann einfach noch die Dokumentation dazu. Dazu in Anführungszeichen, burning. Genau. Paris is burning, das kennt halt man vielleicht. Das
der
ist halt
Hintergrund
ein, genau, dieser, Dokumentarfilm. Dieser.
Über halt aus dieser Zeit halt heraus gefilmt, also allerdings von einer weißen Person gefilmt, das sollte man auch wissen, dass es also ein etwas weißerer Mainstream-Blick ist auf diese Subkultur, aber dieser Film hat halt damals sehr viel geöffnet und zum Beispiel Madonna ist wegen diesem Film auf Vogue gekommen. Also ihr Track, weil dieser Tanzstil, den sie schon seit einigen, mindestens ein paar Jahrzehnten seitdem machen, ist also dieses Voguing, ist quasi so die queere Antwort auf Breakdancing. Und schaut euch das am besten beides an. Das ist also schon kulturgeschichtlich ganz, ganz groß wichtig. Ich würde sagen, heutzutage im 21. Jahrhundert sollten Menschen das wissen.
Okay. Gut, das war ein kurzer Exkurs von Glee zu Pose.
Ja, und nun geht's weiter zu den News. Und zwar bei Star Trek Picard gibt es jetzt die Meldung, wir hatten uns ja oft, oder viele Leute hatten sich die Frage gestellt, der Short Trek Children of Mars, der erscheint also zur Season 1 DVD Blu-ray von Star Trek Picard. Also dort wird er dann auf jeden Fall zu sehen sein. Während die anderen Short Tracks, glaube ich, auf einer DVD, anderen DVD,
aber
in einer eigenen Edition.
Ja, aber nur die Discovery Short Tracks.
Ja, genau. Genau.
Und ich weiß nicht genau, ob da auch wie heißt die, der Short Track mit der Geschichte von den Mädchen? Die ist da mit drin, aber der von Dot 23, einer von den beiden ist, glaube ich, nicht dabei.
Echt?
Ah.
Glaube,
the Girl
ja.
That Made the Stars, aber das ist auch...
Nee, das Michael nicht, Connor, weil das ist ja eben... Ich glaube, es war da mit dem Dot 23.
Ephraim and Jo? Das ist da noch ein Dot 7. Dot 23 sind sie erst viel später.
Also ein Dot. Egal, auf jeden Fall ist es jetzt...
Genau, Evan und Dot.
Ist es definitiv bestätigt, dass also Children of Mars zumindest, der die ganze Zeit gefehlt hat, jetzt rauskommt. Natürlich gesplittet, das ergibt ja auch irgendwie Sinn, denn es gehört ja auch zu Picard, also als Vorgeschichte, aber ich finde es, wie gesagt, immer noch schade, dass das alles irgendwie so auseinandergerissen ist, dass wir das nicht irgendwie mal zusammen in irgendeiner Quelle kriegen können. Weißt du, also und wenn man sagt, im Paket kaufen oder was auch immer, aber naja gut, das
ich
ist ja eine müßige Diskussion.
Ich sag mal so, meine Kristallkugel sagt, wenn wir irgendwann Paramount Plus bekommen und ich dann vielleicht Disney Plus abbestelle, dann werden wir wahrscheinlich eh alles zusammenbekommen, weil es ja von derselben Firma quasi.
Ja, oder
kommt.
CBS Europe oder wie auch immer die heißen.
Ja, ja.
Noch so ein
soll
ja, genau.
Paramount Plus heißen.
Okay.
Und daher. So, super, yeah. Egal, Hauptsache ich krieg mein Star Trek-Abo und ich bin zufrieden. So, aber dann gab es noch eine neue Key Art. Also Key Art bedeutet also Bildsprache, Bilder, die sozusagen so Symbolbilder für Star Trek Discovery. Das ist auf Twitter rausgekommen. Trekcore hat das getwittert. Da sieht man quasi so die Hauptcharaktere von Discovery in einer Linie stehen, in so einem Flash drin und die Discovery im Hintergrund, wusch, Und das, was wir halt letztes für die dritte Staffel mit der Flagge hatten, sieht man die also jetzt so schön nach vorne schauen. Wir sehen jetzt, wie es weitergeht für die vierte Staffel. Und dann kommt noch so ein bisschen Drama-Lama, weil es gab und es war
Oh, darf ich ganz kurz hier einmal noch dazwischengrätschen, bevor wir uns darüber unterhalten. Es gab auch noch Konzeptart für die Discovery-Schiffe und die möchte ich erwähnen, weil nämlich da sich etwas aufgeklärt hat, von dem ich gar nicht wusste, dass ich das nicht wusste.
Was denn?
Dass nämlich man sieht ja, wenn man dann reinkommt, also man hat ja gesehen, als die Starfleet Headquarter gefunden haben, dass da bebaut ist. Also du hast da Grünfläche und Wasser und so weiter.
Ja.
Und ich dachte, das ist eine Station. Und jetzt durch diese Concept Key Art hat sich rausgestellt, nee, das ist ein Schiff.
Ja, ja, das war klar.
Mir war das nicht klar. Ich habe gedacht, das ist eine Station. Ich dachte, es ist ein Teil von der Station. Und,
die Angelou-Klasse, nach Mary Angelou genannt.
Genau.
Angelou,
aber,
die USS Martai.
Richtig. Nichtsdestotrotz finde ich aber schön, dass wir das hier mal aufgeschlüsselt gekriegt haben. Das heißt, da kann man auch gerne mal reingucken. Da sind ja auch noch andere Schiffe mit drauf, nicht nur die Martai, sondern auch noch ein paar andere mit interessanten Formen.
Genau. Die Anan.
Ja. Die USS Nog.
Genau.
Ja.
Also Namen
und
namentlich,
die Voyager
genau.
Ja.
Namentlich
übrigens,
sehr schöne Anknüpfungen überall, ja.
Ich finde wahrscheinlich Captain der USS Discovery Jay ist der wieder auferstandene Tuvix. Wir haben aus den alten Voyager Jay, sind sie hingegangen und haben Tuvix aus den alten Transport-Buffern wieder auferstehen lassen, um sozusagen ihm wieder zu ehren, weil ja Tuvix ist Captain der Voyager Jay.
Mhm, genau.
Das ist mein Headcanon.
Okay.
Also das war nochmal was kurz zu Concept Art, was ich noch mit hinzufügen wollte. Und jetzt darfst du bitte zu Drama Baby Drama kommen.
Genau, also Achtung, Drama Lama. Und zwar, es war auch eigentlich berechtigt. Und zwar, ich werde mal so eine Vorgeschichte geben. Es gab schon bei der deutschen Wikipedia ein Drama mit einem Admin namens Wolfgang. Und Wolfgang wollte nicht, dass eine nicht binäre Künstlerperson im deutschen Wikipedia auch so benannt wird und ist lieber hingegangen, hat diese Person mit sie bezeichnet. Ja, und es gab ein Editor und es gab auf Twitter auch sehr viel, sag mal, Unbehagen, um es jetzt sehr freundlich zu sagen darüber. Und dann gab's dann vorletzte Nacht oder so, habe ich das beim Scrollen vor Bett gehen gesehen, dasselbe My Memory Alpha, weil da ist auch ein Admin hingegangen und wollte nicht hinnehmen, dass also auf der Sidebar, also dem kleinen Teil, wo so ein Steckbrief steht, da im Gender Non-Binary steht, sondern ihm war es wichtig, dass es geht ja um die Physiologie, es geht ja nicht um die Identität, was regt ihr euch auf, die blöde Cancel Culture, ihr seid ja alle hysterisch. Und jetzt sage ich mal, Junge, was ist mit Odo, dessen Körper weder eine Physiologie männlich oder weiblich hat, dessen Physiologie eigentlich nur ein kleiner Teil ist, einer größeren Einheit, wo also auch das Individuum sehr, sag mal, flüssig ist mit einem oder vielen. Und dann kommst du an im Star Trek Kontext mit Physiologie männlich oder weiblich geboren. Lieber Freund der Sonne, komme wieder, nachdem du etwas nachgedacht hast. Weil selbst wenn er sich da, weil das war sein Argument, Physiologie. Oder was ist dann mit Data oder Lal? Also man hat ja gesehen, Lal sucht sich ein Gender aus und ist vorher einfach irgendwie existent, also eine nicht-binäre Androiden-Person. Und dann das. Und mittlerweile, und es war, was sehr schön war in dem Drama, da haben also sich der Anthony Rapp wie auch Wilson Cruz. Also das sind die beiden, die Stamets und Culver spielen. Natürlich entsprechend eingesetzt, haben Memory Alpha auch eine Direktnachricht über Twitter geschickt. Und es wurde erstens klargestellt, und damit war Rapp zufrieden. Gut, im Artikel wird klargestellt, Adira ist nicht binär. Und dann ist auch der Gründer und Chef quasi von Memory Alpha hingegangen und sagte auch so, nein, Adira ist nicht binär, Star Trek muss nicht in Klein-Klein erklären, wie Gender funktioniert. Und deswegen ist es dann auch wieder im Sidebar erschienen. Zwischendurch ist also dieser, ich denke, es war halt dieser, ich werde ihn nicht namentlich nennen. Also sozusagen der, ich könnte ihn jetzt quasi pseudonym als Memory Alpha Wolfgang. Memory Alpha Wolfgang ist dann hingegangen, oder mehrere Wolfgänge sind dann hingegangen und haben quasi den Gender-Teil aus den Sidebars komplett entfernt. Also mehr Nachteile für alle.
Anstatt ja, und auch ein totaler Cop-Out. So nach dem Motto, ja, dann muss ich mich gar nicht damit auseinandersetzen. Das ist ja auch keine Lösung.
Sorry, tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Ich habe letztens meiner Mutter so erklärt, so was, seit dem 1. Januar hatten wir quasi immer so eine Twitter oder generell online Hauptperson, Main Character of the Day, sei es der Tamponmann, der sich über die Befreiung von Steuern in UK darüber aufregt, weil das Finanzministerium, glaube ich, war das sogar, diese kleine, wirklich so sehr abstrakte, sehr stilisierte Bild eines Tampons zu dieser Meldung zeigte. Dann gab es Bean Dad, der seine Tochter nicht wirklich den Dosenöffner erklärt hat, sondern von oben herab sagte, so ist der aufgebaut und jetzt mach du, Kind, während er ein Puzzle spielte. Super Papa, yeah.
Also ich glaube,
Figuren.
Und die Leute werden einfach durch das ständige Zuhause sein. Die schon tendenziell idiotisch sind, werden nur noch idiotischer.
Ja, ne, ich sag mal, es geht noch ein bisschen weiter. Ich glaube, es ist mehr, dass wir 2021 mittlerweile dabei sind zu sehen, weißt du, dass sich wie so ein Vorhang sich öffnet, dass wir sehen, das, was wir früher noch aus, oh, das ist halt ein bisschen schrullig oder ja, ist halt so, mittlerweile keine Geduld mehr haben. Und diese Leute, die sich darauf aufgeruht haben, so, oh, wir können jetzt mal schrullig sein und Arschlöcher sein, gelten nicht mehr als schrullig, sondern wirklich nur noch als Arschgeigen. Pardon, Mensch.
Also wir unterliegen ja auch immer der Illusion, dass, weil wir im Jahr 2021 leben, dass wir so viel weiter fortgeschritten sind. Und wir sehen ja, dass offensichtlich viele Menschen unseres Umfeldes eben nicht so fortgeschritten sind. Und das ist sehr bedauerlich.
Aber es wird besser.
Ich fürchte, dass das ein Trugschluss ist. Wir müssen ständig an uns arbeiten und jeder von uns, dass wir eben nicht verdummen.
Es ist problematisch im Kontext Star Trek, finde ich. Das war auch das, warum das so groß wurde, einfach auch, weil natürlich Star Trek ja, und ich meine, das wissen wir ja alle, eigentlich für absolute Akzeptanz von allem steht. Mhm. Also ja, das, und dass in dem Kontext eben jemand daherkommt und sagt, ja, nee, also Non-Binary gibt's nicht, will ich nicht, und so, und eben so phobische Tendenzen eben an den Tag legt. Ja, das ist, das war, glaube ich, das, was hier so viele irgendwie auch, also nochmal extra geschüttelt hat.
Ich denke, das ist halt noch, das, genau das ist es. Also wir haben, es ist besser geworden, weil wenn ich zum Beispiel vergleiche, wie das Klima vor 20 Jahren war oder mir Filme ansehen vor 40 Jahren, da ist für jemanden wie mich, eine nicht-binäre Person, die zwar feminin präsentiert, aber nicht wirklich sich als Frau fühlt, die Welt viel akzeptanter geworden. Und es gibt Wörter dafür, um zu beschreiben, wer ich überhaupt bin, weil gibt es kein Wort, existierst du nicht. Bist du quasi in so einer Art Void drin, in einem Art Nichtraum drin. Und heutzutage sind viele Leute, die vorher in einem Nichtraum waren, sind greifbar oder können sich greifbar machen und sind im Raum. Und das tut den ganzen, ich sag es mal freundlich, Freunden der Sonne weh, die lieber am Gestern festhalten, weil sie merken, konservative Leute oder sag ich es mal wirklich, oder eher, ich wie könnte man das eher sagen, so Backlasher, Leute, die ein bisschen reaktionär sind, die zählen darauf, dass all die Leute, die sie nicht mögen, die ihnen nicht in den Kram passen, sei es, ob sie es laut sagen oder nicht, keine Plattform haben, nicht erkennbar sind, keine Stimme haben. Wenn diese Leute aber eine Stimme haben, dann werden sie ungemütlich und benehmen sich, also meistens kriegen sie testerische Anfälle.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir das ganze Thema vielleicht ad acta legen können erstmal. Mhm. Ich hatte gesehen, dass Wilson Cruz und Albino Kid sich beide geäußert hatten, genau. Aber Blue Anthony Del Bayo Rapp nicht, oder? Anthony Rapp, genau.
Ich glaube, das wollten die auch eben nicht, weil...
Nein, das ist ja auch in Ordnung, aber ich habe es nicht mehr nachgeschaut. Ja? Das hätte mich nochmal interessiert, ja.
Aber ich kann verstehen, warum Blue Del Barrio oder halt eben Ian Alexander das nicht getan haben, weil ich denke, die haben sich hintenrum abgesprochen.
Ja, ja.
Nicht nur das, sondern es geht um die mentale Arbeit. Das ist auch das, was während Black Lives Matter so besprochen worden ist, dass, hey, wir Schwarzen, People of Color, Indigenous People, also Leute, die jetzt nativ, also wie Native Americans oder Maori und so weiter, die sagen so, nee, es darf nicht immer nur unsere Arbeit sein, die weißen Leute aufzuklären, die eigentlich den Schaden verursacht haben historisch, sondern diese weißen Ärsche sollen selber sich mal selbst in den Schlamm begeben und sich damit auseinandersetzen und selber diese Arbeit machen. Und genau das ist es. Weil ich versuche auch seitdem als weißer Mensch sozusagen die Leute zu retweeten, Plattform geben, Sachen rauszuhauen, ohne dass ich selber kommentiere und mich mit Dingen zu beschäftigen, was systemischer Rassismus ist zum Beispiel, und mit weißen Leuten mich öfters auch mal unbeliebt machen in manchen Runden. Ich war in einer Runde letztens von so ein paar Leuten, die so hoiti-toiti waren, die gesagt haben so, man darf doch mal das N-Wort sagen. Wo ich so, ich habe versucht, es so über Bande zu sagen, wie so, ja, beruflich muss ich manchmal mich mit sehr präziser Sprache auseinandersetzen. Deswegen ist zum Beispiel, ging es auch um Gendern so, deswegen muss manchmal klar sein, aus dem medizinischen Bereich zum Beispiel, ob es tatsächlich jetzt das generische Maskulinum reicht da nicht, weil du tatsächlich wissen musst, welche Personen es sich handelt, weil sich die anderen Personen, die das lesen, aus wissenschaftlichen Gründen das wissen müssen. Und dann geht das immer weiter, dass Leute immer mehr Anspruch entwickeln auf Präzision. Genauso ist es halt mit diesen Mikroaggressionen, wie das N-Wort halt zu sagen ist, wenn ich halt denen sag so, was hattest du mal in der Schule ein Spitznamen, der dir nicht gefallen hat? Und stell dir vor, jemand würde dich ständig diesen Spitznamen nennen. Und zwar nicht nur während der Schule, sondern bis du 50 oder älter bist. Es wird dir ziemlich auf den Keks gehen und es würde dich verletzen. Oh, scheiße.
Ja. Dann mach dich weiter unbeliebt.
Natürlich. Ja, das ist es halt. Das eigene, ja, so, das wir weißen,
hallo,
weißen Ärsche, ich sag halt, wir weißen Ärsche müssen uns mal unbeliebt machen. Und das ist, ja, ist halt eigentlich schön. Vielleicht verliert man mal der ein oder andere Business-Deal oder das Standing bei Leuten, aber ich muss ehrlich sagen, so, wenn ich schließlich mich irgendwo unbeliebt mache, dann wenigstens für einen guten Zweck.
Ja, und auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder festgestellt, dass die Leute dann teilweise Wochen später oder Monate später wieder auf einen zukommen und meinen, ja, ich habe da inzwischen mal drüber nachgedacht, du hast eigentlich recht.
Ja, genau. Ich war nämlich selber so ein Mensch. Da hat selber, als ich mal was Rassistisches gesagt hat, ein afrodeutscher Kumpel von mir gesagt, so, boah, das war überhaupt nicht richtig. Und da habe ich mal 3 Wochen gebraucht, das mal zu verarbeiten. Hinterher so, boah, Olli, du hattest recht. Und seitdem nehme ich auch diese Sache so als Beispiel, wenn ich Leute auf Sexismus oder andere Leute hinweise, sage ich, hey, ich war auch mal in der Situation. Das ist nichts Schlimmes dabei. Das schaffen wir alle. Du schaffst das auch, wenn ich das schaffe. Weißt du, so, ich komme nicht von oben herab, ich komme mit Augenhöhe, Baby.
Okay.
Aber so. Sonst hatten wir noch genau, wir hatten also die Memory-Alpha-Kontroverse und dann hatten wir auf jeden Fall die Entwicklung in Season 4. Es gab nämlich ein Interview mit Michelle Paradise, einer der Showrunner, also neben Alex Kurtzman von Star Trek Discovery. Für die, die es nicht wissen, ich finde, sowas gehört immer wieder mal auch in Kontext gesetzt, bei Trackcore. Und zwar Tillys Entwicklung wird ein Teil von Season 4 werden. Dazu wird natürlich Saru mit dabei sein. Ich denke, das, was ja gezeigt wurde, er hat quasi Urlaub gekriegt, um eben mit Sukal auf Kamina etwas Zeit zu verbringen, um ihnen so einen Übergang zu geben aus seiner sehr langen traumatischen Zeit alleine. Und Discovery wird mit dem Shorttrack Calypso in Linie gebracht werden. Irgendwann.
Ja, aber genau, das Stichwort ist irgendwann. Weil Michelle Paradise meinte dann nämlich auch, wir wissen, dass das noch mehrere Jahre, sie hat dann einfach Jahrhunderte, Jahre, Jahrzehnte, also sie meint Jahre weg ist von dem aktuellen Zeitstrang. Also, und ich dachte, okay.
Viele haben so mit Calypso so immer wieder, oh, was wird damit, das wird damit. Okay, ich habe so zwei Gedanken dazu. Erstens, ich sehe das so als Vignette, als so ein, oh, könnte irgendwann sein, dass die Discovery irgendwo ist ohne Leute und dann passiert das. So als auch so unabhängige, einfach Story, die irgendwo im Raum hängt. Und zweitens, mir persönlich hat Calypso nicht so gefallen, aber ich weiß, warum es vielen Leuten gefallen hat und find's trotzdem okay deswegen. Und die Dot 23 sind nur ein Anfang des Weges, weil das fand ich so süß, weil die Dot 23 eben so ein schöner Mittel, so ein Weg sind, wie ich schon mal gesagt habe, als wir das erste Mal quasi die Sphere Data hatte, die dem Saru Tipps gab, wie man der Crew etwas Erleichterung und Freude verschafft und Verbindung untereinander, ist eben, wo ich ja davon geredet habe, so ein Science-Fiction-Roman, so ein Indie-Roman gelesen zu haben, wo eben KIs oder halt künstliche Intelligenzen so mal im Computersystem sind, mal in Robotern. Ich denke, das wird eine sehr ähnliche Sache sein. Gehe ich mal davon aus, weil was ich bisher gesehen habe. Und wenn man jetzt so übergreifend sieht von verschiedenen Universen, sind die Trott 23 auch ein bisschen sowas wie die Astromax, also sowas wie R2-D2 oder BB-8 in Star Wars. So diese sympathischen, eigentlich schon intelligenten Droids, Roboter, die den Menschen, den Hauptcharakteren, so dienstbare Geister sind, so Heinzelmännchen quasi, so robotische Heinzelmännchen.
Ja, nur leider immer noch nicht als Merch. Also ich halte ja schon immer die Augen offen. Ich meine, es gibt auch noch ganz viele verschiedene andere Firmen, aber ich hatte ja gehofft, dass wenigstens mal ein Funko-Pop oder sowas kommt. Das ist mir egal, von welcher Firma, aber jetzt, das war jetzt so das eine Beispiel, weil die sind immer recht zeitnah mit so Sachen. Aber nix, kein Merch, kein gar nichts. Ich meine, es kommt ist schon enttäuschend genug, dass wir noch nicht den Vogelwecker haben. Aber jetzt haben wir auch noch keine Dots, also bitte. Liegt doch auf der Hand. Also ja. Ich hoffe doch, dass sie da ein bisschen tätig
werden. Überleg dir was und mach doch ein Startup dazu.
Ja, ja.
Genau. Ansonsten, es gab auf Instagram zu den Personal Logs, die es immer wieder gibt, diesmal was von Detmar zu hören, die so über ihre Situation nachgedacht hat, was so ein schöner, so eine schöne Beigabe war. Und will aber nicht viel spoilern, aber es ist auf jeden Fall, diese ganzen Personal Logs bei Instagram sind auf jeden Fall es wert, durchgehört zu werden. Als eben thematische Beigabe, ohne die Geschichte zu sehr zu erweitern, aber so ein bisschen mehr Flavor zu verschiedenen Dingen zu geben. Dafür sind die gut. Jetzt kommen wir aber ins Eingemachte, liebe Leute. Die Folge selbst, also Regie führte Olatunde Osumnanmi. Ich hoffe, spreche das richtig aus. Und die Story wurde diesmal von Showrunnerin höchstpersönlich Michelle Paradise verantwortet. Und ich möchte erstmals bei was ganz Alltäglichem einsteigen. Und zwar während des Kampfes der Crew gegen den Emerald Chain-Leuten, die ja die Discovery noch unter Beschlag hatten, wurde ja die Luft entzogen, so langsam aus den Lower Decks, wo sie waren. Haha, Lower Decks. Und Owoshekun, also Owo, meinte, ja, sie kann ja aufgrund ihrer Fähigkeit, die sie seit ihrem achten Lebensjahr hat, nach Abalone-Muscheln zu tauchen, 10 Minuten die Luft anhalten. Und das bewog mich dazu, natürlich das nachzugucken. Ist das tatsächlich möglich? Ja, es ist möglich. Der derzeitige Rekord liegt bei knapp über 11 Minuten. Luft anhalten, da sind Techniken gefragt. Zeittauchen heißt die sportliche Disziplin, ist daher möglich. Genau, und dann, wo viele Leute sich aufgeregt haben, und ich sag jetzt mal ganz vorne, und ihr dürft euch hinterher streiten und euch aufregen, aber ich sag jetzt mal vorne, ich fand die Sache mit diesen Turboliften und diesen bisschen bigger on the inside und dass das so alles wild hin und her ging, fand ich in dem Sinne okay, weil es für die Bildsprache da war und es dafür da war, unterhaltsame Bilder zu liefern. Und es tatsächlich halt auch in der Discovery so Teile gibt, wo es tatsächlich viele Hohlräume gibt. Auf Twitter gab es also, hat jemand dazu ein Diagramm gepostet. Es war, bezog sich zwar noch auf die Staffel 1 Discovery ohne A, aber ich denke, das macht's nicht kaputt. Discovery oder Star Trek ist immer noch eine Mythologie, die zwar nach vorne schaut, nicht nach hinten wie die meisten Mythologien, aber ich sag mal, ich hätte, und bei The Expanse, also ich wollte mich eigentlich sagen, ja, bei Expanse hätte ich ein bisschen näher hingeschaut, aber selbst bei The Expanse gibt es einige Transportsysteme in Raumstationen vor allem, wo es eben auch so verschiedene Kabinen gibt, die hin und her fahren in größeren Hohlräumen. Und daher, jo, ist geschenkt. Es gab dafür tolle Visuals, wie Michael springt, während sie mit Book redet, sagt, hey, gib mir mal Cover, ich muss jetzt mal schnell. Und die springt auf einen anderen Lift, was natürlich bildsprachlich an verschiedene Actionfilme oder an Anakin Skywalker erinnert, der im Attack of the Clones von dem Speeder in Coruscant runterspringt, während Obi-Wan das ganze Ding fliegt. Und Obi-Wan sagt, boah, Kind, was willst du denn? Und Anakin springt runter und macht dies und das dann. Und es hatte halt, ja, war schön für die Bildsprache und es hat Spaß gemacht zuzugucken. Also, wenn man schon so ein bisschen unlogischer wird, wenn es dann dafür gut ausgeführt ist, finde ich es okay. Ende. Jetzt ihr.
Ja, ist, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Wir hatten das ja in der letzten Staffel schon mal mit den Bildern von den Turbolift-Schächten sozusagen.
So ein bisschen wie im Kelvin, da hatten sie es ja auch eben.
Ja, und da haben wir ja noch ein bisschen drüber diskutiert, ob das nicht vielleicht einfach quasi eine Darstellungs Thematik ist, wo man halt eigentlich sagen könnte, ja gut, sie haben halt quasi einfach alles ausgeblendet, was nicht Turbolift ist und deswegen sah das dann so aus mit den Röhren und Zeug. Auf der anderen Seite, es macht halt irgendwie auch Sinn, dass wenn schon die ganzen Decks teilweise vorne, teilweise hinten verschiedene Schächte haben, dass du dann irgendwo in der Mitte ein Hin und Her hast. Hm.
Ja, wie so eine, kennst du ja bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Guck ja. Dir mal die Londoner U-Bahn an. Schau dir mal an, wie es da so Stationen gibt, wo ein Haufen Sachen zusammenlaufen. Da sind auch so quasi riesige, unter der Stadt riesige Hohlräume, wo diese ganzen Verkehrsknoten zusammenkommen. Und das wird in einem Raumschiff auch sein. Hallo Peter. So, wir wollen noch von dir wissen, wie du diese Darstellung der Turbolifte fandest. Hat es dich gestört oder fandest du es ja für gutes Kino doch ganz okay?
Ja, ich fühle mich unwohl damit irgendwie.
Ich gebe dir aber noch was dazu jetzt. Und zwar, das kannst du auch deinen Freunden, deiner Peer Group geben. Und zwar, hast du Star Trek Enterprise gesehen? Weil es gibt eine Folge Future Tense, wo sie, ich glaube, aus dem 29. oder 30. Jahrhundert eine Art Raumkapsel finden, die wie die TARDIS bigger on the inside ist. Also die Technologie, dass etwas größer innen ist, als es außen scheint, existiert. Daher, es ist in Universe zur Not.
Ja, darum ist, also das war auch gar nicht so mein Haupteinwand. Die Größe hin oder her, ja, also es kann sein, dass man sich da auch verspekuliert. Ich hatte das Gefühl gehabt, das würde auf keinen Fall da hineinpassen. Wenn man diese Annahme trifft, die du eben gerade nanntest, dann kann alles irgendwo hineinpassen. Aber was mich stört bei dieser Star Wars, bei dieser Fahrstuhlszene,
Ja, das war so Star Trek, Star Wars.
Ja, ja, absolut. Ja, deswegen, das war kein Versprecher, ne? Das war schon Absicht. Also, was wir gesehen haben, war diese, die sind natürlich auch absolut sicher, ne? Mit offenen Türen fahren über tiefsten Abgründen ist gar kein Problem, ne? Aber was mich halt wirklich extrem gestört hat, und das waren diese replizierten Tore, die dann immer aufgingen und dann wahrscheinlich wieder verschwanden.
Ja.
Wozu? Also zum einen, wozu, wenn man das da replizieren kann? Oder ist das gebeamt? Und wenn das gebeamt ist, dann brauchst du gar keinen Lift, dann beamst du dich halt einfach, wenn das mit diesen Torbögen geht.
Vielleicht ist das ein Teil, also ich nehme mich nochmal aus dem Fenster, sag mal, das sind zwei Dinge. Erstens, das hat wahrscheinlich was mit der Bigger on the Inside-Theorie zu tun, dass quasi dann jeweils, wenn ein Turbolift irgendwie einen bestimmten Track entlang fährt, dass dann quasi an bestimmten Stellen sich irgendwie Türen replizieren, weil sie sonst nicht reinpassen. Mhm. Weil sie dann sozusagen eine Verbindung haben zu verschiedenen, also physisch existierenden Orten. Und zweitens war das auch ein bildsprachemäßig Monsters Inc., wo sie quasi auch in so einem großen Raum sind und durch diese ganzen Türen gehen können, wo diese ganzen Türen zu den Schlafzimmern der Kinder
führt. Ja, das hatte ich auch gehört. Also ich habe das nicht vor Augen gehabt, aber ich weiß, was gemeint ist, da wo diese Türen an diesen Dingern hängen und da durchbewegt werden.
Und das ist ja genau dieselbe Technologie quasi. Und ich denke... Star Trek dadurch, dass es eine Mythologie ist und kein reines Hard Sci-Fi, meiner Meinung nach ist nur persönlich, darf es das.
Also, ja, entschuldige, ich bin da ganz deiner Meinung, Star Trek darf alles. Die dürfen alles tun. Ich finde aber, damit sie uns dabei auf diesem Wege nicht verlieren, finde ich, das ist aber meine persönliche Einschätzung, sollten sie uns auch Dinge, die so abstrus sind, auch maximal erklären. Was heißt maximal?
Ja,
nein. Nein, definitiv nicht. Das war nämlich genau das, was ich gerade sagen möchte. Ich finde nicht, dass Star Trek uns alles bis ins Detail erklären muss. Das finde ich genau nicht. Die Diskussion hatten wir letzte Woche in der Episode, wo es um die um Technik an sich ging und wer alles da Zugang zu hat und ob es privilegierte Stände gibt, weil die genau die gleiche Diskussion, die wir heute hatten, nur ganz weniger harsch, weil das weniger Leute interessiert hat, war diese Diskussion mit, warum Zora diese Verbrennung an der Hand noch hat. So nach dem
Ja,
aber es gibt doch Ärzte. Es gibt doch Ärzte, man kann doch alles heilen und so. Und ihr so, ja, ich finde nicht, Star Trek ist nicht dazu da, um mir Dinge bis ins Detail zu erklären, die vielleicht die Leute wahrscheinlich selber nicht wissen. Und deswegen, also das ist auch so ein Aspekt von Star Trek. Ich weiß, dass es Leute gibt, wie, nein. ich habe noch was zu sagen, aber sag jetzt schnell, ja.
Weil ich nur kurz sagen will, also auf gut Deutsch gesagt, der Ruhrpott Rudi, der Sarri, ist ein Untergebener von einer sehr autokratischen, wie heißt sie wieder?
Osira.
Und die wird wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie gesagt haben, so, nur wenn du das und das überhaupt hinkriegst, mein lieber Ruhrpott Rudi, dann gebe ich dir eine neue Hand, dass quasi der Zugang zu dieser Medizin sehr bedingt war.
Ja, das ist natürlich eine Vermutung. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, wie man so Sachen erklären kann. Und ich finde es völlig legitim zu sagen, also ich brauche diese hundertprozentige Erklärung bis ins Detail nicht und die brauche ich auch nicht für diese Turbolift-Geschichte. Und das Ding ist ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die genau diese Aspekte an Star Trek total faszinierend finden. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, du und deine Peergroup vielleicht, für die ist es ein Aspekt, für die das auch wichtig ist, interessant und spannend.
Ich bin da der Einzige, also ich bin einer der wenigen, der wirklich da ganz tief reingehen möchte. Ich würde mich da drin rein gerne wälzen in diesen Informationen, die es da gibt. Aber mir wird halt wenig gegeben. Weißt du, ich sage auch nicht, nein, das behaupte ich auch nicht, dass Star Trek die Pflicht hat, mir was zu erklären. Das hat es nicht. Das hat keine Serie. Star Wars erklärt uns auch nichts, aber Star Wars hat mich auch nicht als Fan.
Aber wenn du schon sagst, Star Trek muss dir nichts erklären, warum wird das dann zu einem Problem beim Schauen?
Ich sehe Widersprüche in sich. Und zwar, also es geht mir auch gar nicht darum, jetzt diese Zare-Sache ist mir auch aufgefallen, nicht das Problem, dass der, also er kann die Hand auf in einem Moment nicht bewegen und es ist ganz problematisch und er hält sie wie gerade frisch verkrüppelt, dann zieht er den Handschuh drüber und alles ist super. Das finde ich äußerst schwierig. Des Weiteren finde ich es auch.
Ja, und dafür kann es 17.000 verschiedene Erklärungen geben. Und die kriegen wir. Ja, warum? Warum gibt
ich
es die nicht? Vielleicht gibt es die ja, die wird uns halt nur nicht, ja, die wird uns aber nicht erzählt. Das ist das, was ich meine mit Star Trek, muss uns das nicht erklären.
Mein Problem ist, er wird da mit dieser Tasche von Tilly in die Kälte geschickt und hat eine Erfrierung an der Hand. Es wird uns auch nicht erklärt, okay, aber es ist relativ unplausibel. Und ich habe mich tatsächlich auch noch mit meinem Chirurgen kurz darüber unterhalten. Und er sagte halt auch, ja, das ist ihm auch aufgefallen. Und wir, also Star Trek.
Ja, aber es ist nur unplausibel, ausgehend von dem, was wir bisher wissen. Wir wissen ja ganz, ganz viel nicht. Der kann ja auch keine Ahnung, sich in irgendwas, irgendwo hingerettet haben, nur noch die Hand lag draußen. Oder der hat irgendwie eine Vorverletzung an der Hand und deswegen war die schon vorher irgendwie mitgenommen und reagiert extrem auf Kälte oder whatever. Also es gibt tausend und eine Variante und deswegen, und das Detail, das kriegen wir nicht. Na, und wir kriegen es halt einfach nicht. Und ich finde, wir brauchen es auch nicht.
Ich brauche es.
Und ich habe das Gefühl, du brauchst es. Ja, genau.
Oh, du brauchst es.
Ja, ich brauche es wirklich. Ich brauche das. Ich brauche diese Fakten knallhart. Ich brauche harte. Ja,
Peter?
Ich brauche es hart.
Es gebe ich dir mal hart. Ich gebe dir mal hart. Und zwar mit, du weißt, es wird in der Folge, wo Sari eingeführt wird, wird dir Programmable Matter gezeigt. Da gehen sie hin und machen das. Und dann wird er rausgeschickt, okay, in die Kälte und vielleicht Dunderklumpen es sagt, hätte er sich vielleicht irgendwohin, weil er vielleicht selbst so Programmable Matter noch bei sich hat, aber niemanden gezeigt, weil er es irgendwo in seiner untersten Tasche und seinem Cowboy-Stiefel versteckt hatte und sich irgendwie gerettet, aber seine Hand nicht richtig oder irgendein Körperteil wie seine Hand nicht ganz beschützt war, weil irgendwas kaputt ging während seiner Zeit unter diesem Schutzmantel vor dieser vor diesem parasitärischen Eis. Aber du kannst halt auch hingehen und daher eins und eins zusammenzählen. Wenn er dann, und natürlich wird eine Hand gezeigt, weil es ist Storytelling-mäßig einfacher zu sagen, guck mal, meine Hand ist kaputt, als dass er so hingeht, seine Hose runterzieht und sagt, guck mal, mein Arsch ist vom Eis.
Ja, das sind ganz tolle Argumente.
Aber du kannst dann gerade bei einem Handschuh kannst du eins und eins zusammenzählen, dass er vielleicht nicht von Osira die direkte Heilung kriegt, aber es gibt Technologie, die er zwischendurch benutzen kann, als Übergangstechnologie, dass er dann eine Handschuhe anzieht mit einer bestimmten Wirkung, weil es gibt Programme
und Matter. Ja, aber auf der anderen Seite,
und das ist für mich Erklärung
macht,
genug.
Discovery, aber auch Dinge, da wo ich sage, das braucht ihr mir jetzt nicht nochmal erklären, wie beispielsweise, ja, dieses Halsband ist gefährlich und ja, wir spielen jetzt hier Running Man und ja, ihr zeigt mir natürlich, dass dieser Kopf in die Luft fliegt. Ja.
Aber nicht alle kennen Running Man. Nicht alle Leute sind so alt, um diesen Film gesehen zu
haben. Und jetzt benutze ich mal dein Argument. Das kannst du dir doch vorstellen. Das ist doch klar. Also das muss man jetzt wirklich wissen. Weißt du, ich finde das da, wo es wirklich so gewalttätig übel wird. Weißt du, wenn das wegen des Wissenschaftlichen
ich weiß, da bin ich bei dir.
Also weißt du, ich will da auch gar nichts schlecht reden. Mir ist es nur aufgefallen und mir persönlich gefällt es nicht in diesem Maße. Und lass uns nicht streiten. Ich finde es ja in Ordnung.
Ich finde diese Gewalt, also zum Beispiel, ich fand auch in gerade dieser zweiten Folge der dritten Staffel, wie du quasi noch quasi gesehen hast, dass der arme Leland noch zum Mad Eagle verarbeitet worden ist und nur da dieses Fleisch da mit dieser Schippe, das habe ich auch nicht gebraucht, aber ja, sie haben es zeigen wollen.
Also ich wollte nur sagen, das ist zum Beispiel ein Aspekt, der spielt für mich null eine Rolle. Also manchmal frage ich mich auch, ja, okay, könnte man noch erklären, aber das ist, was ich finde das faszinierend, weil das zum Beispiel was ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ihr macht es gerne, also jeder darf das machen, wie er will, aber für mich spielt es null Rolle und ich kann es auch nicht wirklich verstehen. Und das mag, was weiß ich, zu wertend sein oder abwertend oder was auch immer. Aber also für mich ist ja. Und ich verstehe halt auch nicht, wie man sich durch sowas dann die Sachen wirklich kaputt machen lassen kann.
Ich kann's nachvollziehen.
Weil ich finde, das ist nicht so wichtig einfach.
Ich kann's nachvollziehen, weil es gibt bei anderen Dingen Sachen, die mich rausziehen. Ganz kurz, also ich will nur sagen, ich kann es nachvollziehen, weil es in anderen Dingen Sachen gibt, die mich quasi rausziehen, wo ich sag so, boah, nee, geh weg. Das war's, TJ.
Also, zwei, drei Sachen dazu. Einerseits wird uns etabliert, dass die Emerald Chain ein hochkapitalistisches System ist. Das heißt, natürlich hat auch unser lieber, wie heißt er, was auch immer, ist eigentlich auch
die, Na, genau, ey.
Ja, der Ruhrpott Rudi hat halt einfach keine keine Möglichkeit zu der ja. Super Heilungstechnik der Sternenflotte, weil die gibt's halt außerhalb der Sternenflotte anscheinend nur begrenzt.
Genau. Visuelles ja. Erzählen von Kapitalismus versus fully automated gay space communism.
Ja, und auf der anderen Seite, genau dasselbe wird uns ja auch mit wie heißt er jetzt nochmal, Aurelio erzählt. Dass er quasi, genau. Wenn er nicht der Gnade von Osira ihn getroffen hätte, wäre er halt gestorben, weil in dieser hochkapitalistischen Gesellschaft er halt als Mensch mit Behinderung nicht genügend wert gewesen wäre, wenn nicht jemand entdeckt hätte, hey, warte mal, der hat aber wahrscheinlich ein Hirn, das super ist. So, also der hat's halt im Kopf und dass sein Körper ein bisschen verkrüppelt ist, naja, und lauter solche Sachen. Also deswegen finde ich das jetzt, ja, es ist klar auch wieder ein bisschen praktisch, dass er irgendwie, ja, er trägt halt einen Handschuh, damit man es nicht so sieht und keine Ahnung, darauf habe ich jetzt nicht so geachtet, ob er da jetzt irgendwie die ganze Zeit Probleme mit hat oder nicht. Und
na, Hauptsache, er kann seine Pommes, Hauptsache, der kann seine Pommes-Schranke damit essen.
Es geht ja auch jetzt eigentlich nicht konkret darum, sondern es hing sich ja eigentlich an dieser Turbolift-Geschichte auf. Mich würde mal interessieren, Peter, wie stark negativ beeinflusst das? Also solche Dinge, also offensichtlich ist es ja was sich dann wirklich stört, also die Gesamtbewertung der Folge quasi.
Nein, das ist halt einfach, ich weiß, hier wird ein anderes Publikum gefüttert oder beziehungsweise hier werden andere Sehgewohnheiten bedient und das ist in Ordnung. Damit habe ich wenig Probleme. Das ist so, dass ich es zur Kenntnis nehme. Ich nehme das jetzt nicht so als großen Bonus der Folge hin, weil das einfach nicht mein Stil ist, wie ich Star Trek oder generell, wie ich Sci-Fi sehe. Aber es ist halt da, es ist gut gemacht, das sehe ich ja auch. Aber es ist weder gut noch schlecht.
Ja gut, es hätte aber sein können, dass du sagst, okay, das hat mich jetzt so massiv gestört, die Bewertung, was weiß ich, von 8 Punkten positiv ist jetzt runter auf 4 oder so. Weißt du, so halt.
Ja, nee, so schlimm ist das nicht. Es gibt eine andere Sache. Also würde ich sowieso nur sagen, ist die gut, mittel oder schlecht. Und das ist nicht mein Problem. Ich habe aber zwei andere Dinge, die ich nicht wirklich verstehe. Oder wenn halt wirklich so ganze Stories aufgemacht werden, die für mich am Ende keinen wirklichen Sinn ergeben oder wo ich sage, das war total unnötig oder das ist total eine Sache, die gegen meine Wertevorstellung verstoßen. Und das habe ich generell in der dritten Staffel nochmal ganz besonders, das war in den anderen Staffeln auch schon, aber das sind Sachen, die mir nicht gefallen, die stoßen mich halt dann auch schon gerne mal ab, aber diese Kleinigkeiten, die tun da fast nichts zur Sache. Das ist halt so, da sag ich, ah ja, klar, Star Wars, ganz deutlich, aber
sollen wir da kurz einfach mal vorziehen? Weil mich würde jetzt schon interessieren, was da zum Beispiel so ein Problemthema für dich ist.
Naja, können wir machen.
Also, wir können aber auch durch die Story gehen und ich sag's dann an der Stelle, das ist fast zum Schluss. Also, pass auf, das ist einmal, die C-Story, dass die Crew zur Warp-Gondel geht. Mir ist klar, was das bedeutet, was das aussagt und ich fühle das ja auch. Crew-Gefühl, die verstehen sich blind, wir arbeiten miteinander und so weiter. Aber wenn die das nicht gemacht hätten, wenn die gesagt hätten, wir haben keine Atemluft, wir müssen uns jetzt hier erstmal, wir müssen unser eigenes Leben retten, wir bauen eine Bombe und wir sprengen einen Zugang zu diesem riesigen Innen, zu dieser Kavität in der Mitte, denn da ist offensichtlich Atemluft. Das hätte einen richtigen Sinn ergeben. Da habe ich gedacht, okay, die sind definitiv gerettet und die begeben sich nicht in Gefahr. Denn die sprengen die Warp-Gondel. Darf ich da jetzt schon hingehen?
Ja, ja.
Okay. Und sagt mir, und ich hoffe doch, dass ihr mir da helfen könnt, ne? Sagt mir, wenn ich total daneben liege, denn ich würde gerne sagen, okay, nein, das war ganz wichtig, dass sie das gemacht haben.
Also
Washington geht am Ende alleine mit dieser Bombe zur Warp-Gondel. Dort kommt es zu einer Sprengung. Dadurch fällt das Schiff aus dem Warp.
Es ging ja darum, dass Korrekt. Der Rest der Sternflotte hingehen konnte und also quasi aufholen konnte. Das war ja das Ziel.
Ja, ja, warum?
Wie warum? Warum sie aufholen sollen oder warum?
Ja, warum soll die restliche, warum die sind sie so in Gefahr?
Weil die sonst nicht,
ja, weil haben die geholfen?
Ich stell dir mal vor, du bist jetzt selbst da drin und du weißt, es gibt sozusagen andere Leute aus deiner Fraktion, die dich helfen können, obwohl du auf deinem Schiff bist, die von fremden Leuten übernommen ist. Warum denkst du als allererstes aus deren Situation, was du tun kannst, damit deine Leute dich finden können und dich befreien können? Du denkst daran, wie können die Leute am schnellsten zu mir kommen?
Moment, ja. Ich stelle die Situation ein wenig anders dar. Es ist nämlich folgende Situation. Ich laufe weg. Ich behaupte jetzt mal, ich bin schon wieder im Besitz dieses Schiffs. Es spielt jetzt keine Rolle, ne? Also pass auf, ich fliehe vor jemanden, der hinter mir herläuft. Dem laufen meine Freunde hinterher. Wenn ich jetzt stehen bleibe und mich von dem erdolchen lassen, dann können mir die anderen Leute, die da noch relativ weit weg sind, so sehr helfen wollen, wie sie wollen. Aber das hilft mir nicht, denn das Messer ist in meinem Bauch.
Ja, du bist da eine Einzelperson. Während in der Situation hast du Leute an verschiedenen Stellen. Also es kann nicht alle ein Dolch auf einmal treffen.
Ja, und vor allen Dingen habe ich das auch so verstanden, ich laufe weg, der läuft hinter mir her. Er greift mich an. Ich bin in der Lage, mich zu verteidigen, bis zu einem gewissen Punkt. Und an diesem Punkt brauche ich die Hilfe. Das heißt, ich habe das so verstanden, sie wissen, dass sie es nicht alleine schaffen. Sie können es alleine für eine gewisse Zeit schaffen, aber halt wahrscheinlich nicht bis zum Ende. Und die Lösung ist dann, sie brauchen die Hilfe. Und solange, bis diese Hilfe kommt, überbrücken sie quasi. Also so habe ich das verstanden.
Ja, das ist faktisch nicht der Fall am Ende.
Nein, das ist es nicht, aber das weißt du ja in dem Moment.
Halt!
Mhm, okay, möglich.
Das Wichtigste ist, woher kommt die Idee? Von Michael. Das heißt, du hast eine kollektive Situation. Du hast eine Situation, die nicht nur eine Person betrifft. Das heißt, du hast natürlich zwei verschiedene Gruppen mindestens, wo eine Gruppe der anderen Gruppe mitteilt, könntet ihr bitte einen Teil Arbeit uns sozusagen der Verteidigung so und so übernehmen, während ich das und das tue.
Ja, also das war für mich auch so ein bisschen der Punkt. Also Michael gibt den quasi versucht mit dieser kodierten Message, dass sie für eine Ablenkung sorgen vor allem auch und halt eben die Möglichkeit schaffen, falls Michael es nicht schafft, dass halt eben die Sternflotte sie wie einholen kann mit anderen Schiffen.
Also es ist richtig, Hindsight ist 2020, also dass es am Ende dann nicht so ausgegangen ist, wie offiziell man sich ja, wie man annimmt, das ist schon richtig, aber das weißt du halt in dem Moment, ja nicht indem du das planst.
Genau, also für...
Okay, ja, also damit kann ich schon leben. Richtig super glücklich macht mich das trotzdem nicht. Okay, aber nein, das geht schon, ne? Das ist aber auch nicht mein Hauptproblem gewesen, aber das war halt so eine Logiksache. Ich falle aus dem Warp und was dann? Das ändert dafür, dass Michael das Schiff versucht zurückzugewinnen, ja in erster Linie gar nichts.
Es ändert aber was an der Situation, die Osira haben will. Du änderst damit was am Status quo, das Osira haben will, weil sie dann nicht in der Zeit, die sie haben will, zu der nächsten Basis von der Chain kommt. Das ist, weil dadurch verhinderst du ja auch quasi, dass dieser Plan schneller aufgeht. Also ich finde, wenn du Leute hast, die gegen dich kämpfen, wenn du den quasi Sabotage verübst, ist das etwas, was dir helfen kann?
Ich habe es halt einfach als in diesem Punkt irgendwie unnötig empfunden, dass das getan wird. Helft euch erstmal selber. Mal ganz davon abgesehen, dass Michael ja nicht wissen kann, dass die eine Person, der sie verschlüsselt, Information zukommen lässt, dass die bei Bewusstsein ist, lebt oder was auch immer.
Ja, wie gesagt,
ist halt ihr.
Aber gut, ich weiß, was es transportieren soll. Nee,
ne? Ist halt einfach ist auch noch mal so ein Punkt für sie quasi zu sagen, hier, falls es bei mir nicht klappt, was ich hier vorhabe, lass die, gib den anderen einen Tipp, wie sie vielleicht auch noch was tun können, weil die ja eben in den unteren Decks eingesperrt sind.
Ja. Okay. Das finde ich plausibel. Dass wenn Michael scheitert, dass dann immer noch die restliche Flotte helfen kann. Okay. Ja, aber ansonsten, wenn Michael sagt, okay, ich schaffe das ja sowieso und wir wissen ja, sie ist super, Michael.
Ja, sie kann alles. Aber sie plant halt auch immer dafür, wenn es nicht klappt. Also, das ist für mich.
Okay, das ist in Ordnung. Ja. Nein, das finde ich plausibel. Dass, wenn sie scheitern sollte. Ja, okay.
Und jetzt kommt Storytelling technisch, und das ist das, was Mythologien machen, hast du noch eine nächste Ebene. Und zwar, dass in diesem quasi kodierten Funkspruch, den sie ja über den Open Channel gegeben hat, es war ein weiterer Verweis auf eine jetzt Enterprise-Folge, wo die Crew sich vor auch einer invasiven Macht, also nee, eigentlich wegen einem anderen Grund, aber dann ist es gut, dass sie alle versteckt waren, aber sie sitzen alle in den Nacelles der Enterprise, während eine invasive Macht das Schiff übernimmt. Es ist halt auch diese Reime.
In welcher Episode bist du jetzt gerade?
Es war eine Enterprise-Episode, wo sie irgendwie auch so ein bisschen wie die Folge One aus Voyager, wo sie durch so einen Nebel oder ein unwegbares Gelände mussten, quasi Teil des Raums mussten. Und sie hatten rausgefunden, dass wenn wir uns alle in den Nacelles verstecken, werden wir alle überleben, weil in den Nacelles, ich weiß nicht mehr ganz genau, warum das wissenschaftlich erklärt worden ist, womit, aber dass diese Nacelles eine Eigenschaft haben, die diese Crew geschützt hat. Und das war halt wieder auch dieser Reim unter den verschiedenen Folgen, diese narrative Technik, die eben in vor allem Mythologien funktioniert und verwendet wird und ein Teil von Mythologien ist. Wenn du das weißt, kannst du das halt noch anders sehen. Es ist nicht The Expanse, und ja, ich liebe The Expanse, und ich denke, Peter, hast du The Expanse gesehen?
Ja, rein technisch, ne, rein also von der Flugphysik und so weiter. Das ist großartig, aber es ist mir insgesamt zu düster. Und deswegen liebe ich Star Trek eigentlich. Ich bin ein Utopist.
Jetzt sage ich dir mal was.
Ich bin ein Utopist.
Oh, jetzt sage ich dir mal was. Ich bin selber Utopistin. Und Expanse finde ich deswegen, das Einzige, was mich bei Expanse hält, und deswegen kann ich dir das vielleicht doch mal so angedeihen lassen. Das, was mich bei Expanse hält, ist die Charaktere und die Haltung der Geschichte, wie sie erzählt wird und wie die Charaktere agieren, würde auch in Star Trek funktionieren. Weil die akzeptieren, die akzeptieren den negativen Status quo nicht. Es ist nicht dieses elendspornografische, dystopische, sondern es ist, okay, die Welt ist scheiße, vieles ist scheiße, aber der Art, wie wir mit diesem Scheiße umgehen, ist nicht, wir suhlen uns in existenziellen Geschichten und alles ist Kacke und wie viel Fehler wir machen und was das über die menschliche Natur sagt, sondern es ist ein dagegen ankämpfen. Es ist dieses selbe Prinzip, das wir aus Star Trek kennen, dieses jeden Tag ein bisschen besser machen und zu einem höheren Ziel hinleben als gestern. Und du hast, also ich weiß nicht,
also
hast du
so Cyberpunk mit hehren Zielen.
Ja, hast du noch in anderen, gibt noch andere Bücher, die ich dir empfehlen könnte in die Richtung, aber es ist das, genau das. Und es gab zum Beispiel die allerletzte Szene der letzten Folge, die lief. Hast du die gesehen?
Nein, ich bin nicht durch. Ich habe es leider nicht über mein Herz gebracht, über die erste Staffel hinauszugehen.
Oh, ab der zweiten Staffel fängt es erst richtig an. Aber das ist jetzt kein Spoiler. Du hast einen Charakter in dieser Folge, die ganz am Ende sich bewusst wird. Und es ist ein Charakter, der hat teilweise, ohne dass er, sag mal so, in manchen strukturellen Dingen der Erzählung, hat er was mit Data gemeinsam, dieser Charakter. Und dieser Charakter merkt irgendwann auch über die zweite Staffel und dritte Staffel, wie er so eine Aufgabe hat, wie Data ein bisschen von seiner Menschlichkeit wieder zu entdecken. Er ist ein Mensch, er ist kein Android. Aber er selbst, wie, weil er vorher eher ein bisschen maschineller teilweise auf Sachen reagiert hat. Und er wirklich hingegangen ist und er saß da und sagte, ich brauche meine Crew. Ich brauche wieder meinen moralischen Kompass. Ich brauche eine Umgebung, die mir hilft, eigentlich auf meinen Standard, den ich wäre, weiterzukommen, anstatt dass mich etwas zurückreißt. Das ist für mich der Selling Point von Expanse, weil es zeigt, im Gegensatz zu Star Trek, zeigt es halt, wie kannst du auch in der absoluten Bredouille dieselbe Art von Verhalten und Ansprüchen haben wie bei Star Trek.
Ja, ja.
Deswegen mag ich es.
Gut, für alle, die
Guck,
die Expanse nicht gesehen haben, gehen wir mal vielleicht weiter mit der Folge.
Ja. Aber ich wollte das halt mal einfach so, weil ich lange darüber nachgedacht habe, warum ich als eigentlich antidystopischer Mensch trotzdem, weil Expanse ist ein Realismus, keine Dystopie, aber auch keine
Utopie. Ja, stimmt, das ist richtig.
Ja. Deswegen konnte ich damit.
Das ist halt also allglattes Sci-Fi. Das ist so richtig, richtige Technik-Sci-Fi. Das habe ich sehr wohl wahrgenommen und das fand ich auch
und
richtig, richtig Kork, gut.
Bitte weiter, weil die Charaktere. Oh my fucking God. Wirklich, tu es.
Also, die zwei Punkte, die du jetzt eben genannt hast, das waren vor allen Dingen zwei Punkte, die dich jetzt gestört haben an der Folge. Gibt's noch mehr, wo du sagst, war nicht so ideal oder ja?
Ja. Also ich bin, bitte steckt mich nicht in diesen, ich hasse Michael-Topf. Ich mag Michael nicht auf diesem Captain's Chair sitzen haben.
Ah.
Und zwar aufgrund von, ja, dem, was sie tat bisher. Sie hatte ja zu gutem, also aus gutem Grund ihren Status oder beziehungsweise ihren Rang komplett verloren, der mir fast unbegreiflicherweise wiedergegeben worden ist. Und dann begeht sie Dinge, und ich weiß, das Argument ist ganz häufig von allen Ecken und Enden, das haben andere auch schon gemacht, das macht es aber nicht richtiger, dass sie Befehle nicht nur verweigert, sondern sagt, ja, Sir, und dann alle extrem gefährdet. Und bitte, das ist wirklich nur meine Meinung und das mag ich nicht. Da winde ich mich. Ich sehe das und sage, nein, tu das nicht. Du bringst uns alle in Gefahr und ja, da kommen auch gute Sachen bei raus, ne? Und ich werde jetzt nicht, nee, ich nenne diesen Namen nicht, weil das ist echt übel, mit Michael mit einem Nazi zu vergleichen, aber es gibt Menschen, die haben auch gesagt, ja, wir haben hier ganz, ganz tolle Sachen, wir haben lebensrettende Maßnahmen erfunden. Ja. Aber auf Kosten der Leben anderer. Und das, was Michael, nachdem sie unbegreiflicherweise das Kommando über die Discovery zum Schluss wiedererlangt, und das ist nochmal zweigespalten.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe deinen Zusammenhang nicht.
Ja, sie bekommt am Ende das Kommando von Tilly, das Kommando der Discovery übertragen. Wo ich zum einen, und das werdet ihr sicherlich anders sehen, das habe ich schon mal rausgehört, eine Rolle rückwärts von Tilly sehe. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und zum anderen trifft Michael an dieser Stelle eine Entscheidung, die ich zutiefst verachte. Sie begeht, auch in Duldung der Crew, einen Massenmord an der Besatzung und das absolut unnötigerweise an der Besatzung der Viridian. Und das war in keiner Weise, also ich finde es in keiner Weise hinnehmbar, das zu tun. Sie lässt diesen Warpkern ausstoßen und ich stelle mir die Frage, wozu? Warum tut sie das? Das hat überhaupt keine Grundlage. Ich winde mich, wenn ich das sehe, sie stößt diesen Warpkern aus oder gibt diesen Befehl dazu und keiner sagt, wozu? Wir springen jetzt weg. Wozu stößt sie diesen Warpkern aus? Erklär's mir bitte.
Also, hast du First Contact gesehen?
Nein.
Du hast den Film First Contact nicht gesehen?
Nein, ich habe die Filme alle, also ich habe den ersten gesehen und war mega gelangweilt.
Oh mein Gott.
Und habe gesagt, no way.
First Contact ist eigentlich der großartigste Star Trek Film ever. First Contact, hast du Captain Jean-Luc Sankt Picard, der hingeht und sagt, ja, erstens, der Film fängt damit an, dass er einen direkten Befehl verweigert, obwohl er vorher sagte, ja, Sir. du hast einen Picard, und zwar Jonathan Frakes hat selbst die Verbindung, der hat die Regie bei First Contact geführt, wie bei der Folge vor dieser Folge. Der hat zu Recht diesen Bezug gezogen zwischen First Contact und Discovery, dieser Doppelfolge quasi. Und er sagte selber, also Picard ist hingegangen, hat Ja, Sir gesagt und dann einen direkten Befehl verweigert mit der Crew zusammen. Mhm. Dann haben sie zusammen ein sozusagen dafür gesorgt, dass die Enterprise sich selbst zerstört, wenn die Borg weiter das Schiff übernehmen. Das ist wie die Viridian, weil so wie diese quasi, es war quasi eine fremde Macht, gesichtslose Macht, die dieses Schiff übernimmt. Und es ist völlig egal, ob es das Borg-Kollektiv ist von Leuten, die gezwungen worden sind, Borg zu werden, oder ob es Leute sind, die gezwungen worden sind, Regulator von Osira zu sein, ist strukturell völlig egal. Natürlich sind es immer wieder graue moralische Entscheidungen. Natürlich, es ist ja nicht alles immer glänzend und heroisch, aber in dem Moment war es notwendig. Und wenn du das scheiße fandst von Michael, dann wirst du Captain Picard in dem Moment auch nicht mögen.
Korrekt. Und deswegen werde ich mir das auch nicht anschauen.
Aber das ist
so. Ich kann sowas nicht ertragen.
Okay.
Das kann ich nicht ertragen. Okay.
Als persönliche also, Sache
vielleicht bin ich engstirnig oder kleinkariert, aber das kann ich, damit kann ich nicht leben. Das schmerzt mir. Also wenn ich das sehe, dann sage ich, dann schreie ich. Ich habe auch als Tilly gesagt hat, nee, das musst du machen, habe ich auf Pause gedrückt, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe es auf Englisch zuerst gesehen und habe den Fernseher angeschrieben, no, you won't do this.
Warum?
Denn ich war so stinkesauer, dass sie dieser Verräterin, die sie immer wieder war, dieser Warum? Befehlsverweigerin, ich kann Borg? Damit nicht leben, mit diesem Verhalten.
Weil jetzt gebe ich dir mal mein...
Und es war damals falsch. Es war damals
unabhängig
falsch,
von der Warp-Kernausstoßungsgeschichte. Das ist ja auch was ich mit Elle auch schon diskutiert habe. Wir haben ja schon so eine Art Redemption-Arc für Burnham hier. Und ja, sie hat Fehler begangen, aber das ist das, was wir die ganze Zeit rumdiskutiert haben, von wegen, gibt man Leuten zweite Chancen und wenn sie diese zweite Chancen erfüllen, warum sollte man sie dann macht man das oder macht man das nicht? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du kannst ihr keine zweite Chance geben. Also weil ich finde...
Nee, ich kann ihr keine dritte Chance geben.
Sie macht ja genau die Fehler, die sie gemacht hat. Macht sie ja dann im zweiten Fall. Sie wird ja in die gleiche Situation geschmissen, eben nicht mehr. Also zumindest jetzt in dieser Folge. Und ich finde persönlich, aber wie gesagt, da sind Elle und ich uns auch nicht einig, dass die Strafe hätte eine andere sein sollen und auch länger. Das finde ich schon. Aber ich finde auch, dass wir erzählt bekommen im ganzen Story-Arc dieser Season 3, dass sie die Entwicklung dahin macht, dass sie eigentlich die Entscheidung, wie sie sie für Star Trek oder für Starfleet fällen sollte, ja dann am Ende tut.
Mhm. Ja, generell überall in Star Trek finde ich diese Inkonsequenz, wo du schon sagtest, Strafe nicht lang genug und was auch immer. Ich bin kein Richter, ich will nicht darüber urteilen, was wäre denn jetzt angemessen gewesen. Aber es fühlt sich für mich ganz klar als falsch an. Und das ist das, was ich fühle, weißt du? Und das artikuliere ich ja einfach nur. Und ich sage halt auch, diese ganze komplette es gibt keine Konsequenzen für Charaktere, die falsche Sachen tun, nur
nein,
weil
nein,
sie
nein,
gute Sachen getan haben.
Nein, die Konsequenz gab es ja. Es ist nur eine Konsequenz, die du offensichtlich nicht als gut genug Konsequenz ansiehst. Weil die Konsequenz war ja für sie, dass sie ihres Ranges, also nicht ihres Ranges, aber ihrer Position entzogen wurde. Und also es gab eine Konsequenz.
Ins Gefängnis
ja, okay.
Verurteilt worden.
Naja, das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Das ist jetzt auch eine andere Season, aber hier
naja.
In Season 3.
Aber trotzdem,
genau, aber hier in Season 3.
Die gesamte.
Ja, aber das meine ich auch.
Ja, aber die gesamte, außerdem, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, und das sagen halt andere Fans, bei der Battle of the Binary Stars waren die Klingonen, und das war die erste Szene, die wir waren, sowieso auf dem Kriegsfahrt, egal was passiert, völlig egal. Die Michael hat auf Sarek gehört, weil er sagte so, wie sind wir damals mit den Klingonen umgegangen? Und das war quasi ihr bestes Wissen und Gewissen, wo sie wusste, es ist nicht appetitlich, was ich da mache. Aber ich muss irgendwie in einer Notsituation eine Entscheidung treffen, die ich tragen muss, auch wenn sie sich am Ende als richtig oder falsch bewahrheitet, muss ich eine Entscheidung treffen. Und das hat sie getan, aber aus bestem Willen und nicht, weil sie egoistisch war.
Na, das ist ja nicht das, was wir, was sie diskutieren.
Nein. Aber das ist, nein, das ist wichtig. Das ist super wichtig. Wenn jemand nicht aus niederen Beweggründen etwas, eine Entscheidung trifft, sondern nach bestem Wissen.
Na, aber eben nicht nach bestem Wissen und Gewissen, weil sie ist ja in einer Institution, sie ist in Starfleet. Ich meine, die Diskussion wollte ich hier jetzt gar nicht öffnen. Aber sie ist in Starfleet. Warum hört sie dann auch nicht auf Starfleet? Das ist ja das große Problem. Warum hört sie dann nicht auf ihren Captain? Nein, sie hört auf Sarek. Also der da, ja, das ist ihr Ziehvater. Aber in dem Moment ist er nicht in ihrer
Wichtige
ja,
Person.
Ja, aber sie ist in Starfleet. Sie soll die Entscheidung für Starfleet treffen. Und das ist ja das Problem. Das macht sie nicht. Sie
aber
stellt
egal,
sich ja aktiv
was passiert,
dagegen. Dann darf sie kein Starfleet-Mitglied sein.
Der Krieg wäre ausgebrochen. Egal wie. Der Krieg wäre sowieso ausgebrochen.
Ja, aber darum geht es mir ja nicht. Es geht mir darum,
ja,
dass
genau.
sie in dem Moment.
Du weißt ja, was der Kobayashi Maru
natürlich.
Ist, ne? Was das sozusagen symbolisch bedeutet. Es bedeutet, du hast eine Situation, ob du zwischen hellbrauner Kacke oder dunkelbrauner Kacke dich entscheidest, quasi. Es wird immer Kacke sein. Und die gesamte Discovery Arc von jetzt, also von Season 1 bis jetzt, war eine Geschichte, die also psychologisch und sozial, kulturell eine wichtige Geschichte erzählt. Und zwar von einer Person, die eigentlich schon zu Anfang der Geschichte eigentlich zu großem berufen war, aber innerlich eine Art gordischen Knoten hatte, innerlich noch viele Ungereimtheiten hatte, wie es bei uns Menschen in unserer Welt überall vorhanden ist. Und es ging um diese Geschichte, wie Michael anfangs unausgegoren, aber sozusagen innerlich unausgegoren, äußerlich aber formell vorbereitet war auf eine Rolle, Captain zu werden. Dann allerdings sozusagen mit vielen Realitäten konfrontiert worden ist, damit umgehen musste, selber auch, sie ist quasi halt einfach jetzt einerseits halt eine Personifikation eines Menschen, der quasi einerseits, also formell Bescheid weiß, wie muss ich einen Job machen? Aber innerlich halt noch mit sich selbst, oder Jung hat es genannt, Shadow Work, weißt du, wo man mit den eigenen Schatten kämpft, wo man mit den eigenen Unwägbarkeiten kämpft, den Unappetitlichkeiten, wo man selbst dem eigenen Weltbild, dem eigenen Selbstbild sagt so, boah, das finde ich scheiße, aber das in sich selbst sieht und damit umgehen, das braucht so viel Kraft und so viel Mumm dahinter, damit umgehen zu können. Und wir sehen, wie Michael Burnham das in dieser Zeit, diesen 3 Staffeln macht. Das war genau dafür, das aufzubauen, wie sie sich dahin arbeitet, das zu tun. Und wir hatten ganz viel andere Captains, die auch Befehle nicht gehört haben, auch ziemlich moralisch seltsame Entscheidungen getroffen haben. Und alle haben nicht so viel Hass bekommen wie Michael Burnham. Und jetzt sage ich, es ist keine Anschuldigung an jemanden, aber googelt mal das Wort Misogynoir. Das ist quasi ein intersektioneller Begriff, wo Rassismus und Frauenfeindlichkeit in einer Kreuzung stehen. Und es ist keine Beschuldigung, dass jemand es wäre, sondern einfach nur zu schauen, strukturell, weil wir alle von uns haben strukturell irgendwelche Vorurteile, Bilder, Muster, die irgendwie als richtig gelten, die aber, wenn man sie genauer anschaut, Teile sind einer Dominanzkultur, die anderen Leuten, die als anders gelten, nicht gerecht werden.
Ja. Also ich kann die Perspektive verstehen, so ein Stück weit. Ich kann aber auch genau das nachvollziehen, was Elle gerade gesagt hat, dass es einfach auch, dass wir dazu tendieren, gewissen Charakteren einfach nochmal eine höhere Messlatte anzulegen, als wir es bei anderen in vorigen Serien, Star Trek Serien getan haben. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, was Peter vorhin gesagt hat, dass es manchmal komisch ist, Discovery erklärt uns Dinge irgendwie zum x-ten Mal, andere Sachen aber auch wieder nicht. Und früher hat man, oder in früheren Serien hat man oft das Gefühl, es werden nur die neuen Sachen erklärt. Und also so quasi das, was wir schon haben, das kennen wir doch und da bleiben wir auch dabei. Und naja, es ist halt auch einfach, Discovery ist einfach jetzt nochmal eine ganz neue Interpretation. Es ist halt irgendwie auch die Perspektive aus einer anderen Zeit. Wir sind halt doch schon wieder fast 20 Jahre nach Voyager und
Enterprise.
Naja, Enterprise hätte ich jetzt nicht Enterprise hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, genau, weil Enterprise ist ja irgendwie auch war ja damals auch schon so umstritten, weil sie eben mal wieder was anderes versucht haben, was sie vorher noch nicht gemacht haben.
Ja, aber Enterprise war trotzdem der Blickwinkel dieser, ich sag das jetzt ganz grob, und bei Enterprise stimmt das auch nicht immer, da gibt's Situationen, die mich selbst sehr erstaunt haben, die ich super toll fand. Aber Enterprise, wie die anderen, hatten eher, also ich sage eher, den weißen, männlichen Pseudo-Universal-Blick, Default-Blick, während Discovery halt einen Blickwinkel hat, die nicht weiß, nicht heterosexuell und nicht unbedingt immer männlich sind. Und das kann durch die, dadurch, dass es sehr subtil eben anders wirkt und dass man davon, das ist halt wieder sowas, was auch sehr Star Trek ist, dass man dadurch hingehen kann und sagen, hey, was sagt das mir? Womit habe ich wirklich das Problem? Ist es jetzt wirklich nur diese Handlung? Oder sind es Dinge, die, wie sie mir gezeigt werden, anders auf mich wirken und deswegen für mich ein bisschen seltsam abstoßend sind? Weil ich gebe jetzt mal meine Gegenseite. Mittlerweile habe ich nach so, ich sag mal so, sagen wir es mal ganz großzügig, 32 Jahren bewusstes Wahrnehmen von Popkultur, musste ich immer diese weiße männliche Schiene sehen. Und irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich kenne diesen Abwehrmechanismus dafür, weil ich mittlerweile sage so, boah, ich will jetzt nicht immer alles aus diesem Blickwinkel sehen. Und deswegen halt mittlerweile sehr choosy geworden bin mit dem, was ich gucke und lese. Und daher auch mir selbst bewusst wurde so, oh, so fühlen sich die, die jetzt die neuen Inhalte sehen, die neuen Sachen sehen, die nicht aus ihrem Blickwinkel sind. Vielleicht ist es dieses Gefühl von, aber man versucht es irgendwie sich zu erklären, warum man das nicht mag. Ich versuche jetzt empathisch zu sein, auch wenn es nicht so ist.
Also ich bin gerade in mich gegangen und habe überprüft, ob ich tatsächlich sexistisch bin. Ich meine, jeder von uns ist sexistisch in der einen oder anderen Art und Weise.
Ja, nicht ganz, aber
Also zumindest können wir uns alle nicht immer völlig frei machen von Stereotypen, die uns
Die Überlegungen brauchen manchmal länger. Sagen wir mal so, du gibst uns quasi einen Snapshot von sehr schnell, weil es könnte sein, dass du in 4 Wochen und in 2 Monaten nochmal anders denkst, Peter. Und das wäre cool.
Ja, möglich, jeder von uns. Ja, das ist ja neu. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, ob ich sexistisch bin, was Michael angeht. Und ich sage jetzt mal so, wenn sie damals ihren Captain nicht niedergeschlagen hätte, hätte ich sicherlich anders über sie gedacht heute.
Warum funktioniert für dich der Redemption Arc nicht? Denn für mich funktioniert der Redemption Arc, den sie hat, weil dass sie drei Anläufe braucht, ist mir auch ein bisschen viel. Also 2 wären mir lieber gewesen. Aber sie wird ja im Grunde immer wieder in die gleiche Situation geschmissen, wo sie den Fehler begangen hat. Und dann versagt sie einmal oder macht den Fehler nochmal. Und dann hat sie Unterstützung und macht den Fehler nicht, weil sie Unterstützung kriegt, die das verhindert. Und aber beim dritten Mal entscheidet sie sich so, wie es für Starfleet-Rahmen quasi richtig wäre. Das heißt, sie hat also es gibt eine Lernkurve, die am Ende da landet, wo sie, also dass sie, wo sie hätte am Anfang sein sollen, sagen wir mal jetzt so. Für alles im Rahmen natürlich dieser Starfleet-Bubble im Grunde, ja. Und das funktioniert für mich. Also dieser Lerneffekt funktioniert, und deswegen finde ich am Ende auch zu sagen von Tilly, also ich nehme mich zurück und du übernimmst die Führung, also funktioniert für mich als Konsequenz daraus, weil auch eine Tilly sieht, dass Michael jetzt also gelernt hat und ihr jetzt vertrauen kann und sagen kann, ich verlasse mich jetzt darauf, dass du die Entscheidung in unserem Sinne triffst, wo sie vorher ja auch Probleme mit hatte. Das haben wir auch gesehen, als sie sich gegen Michael gestellt hat, ja, als sie mit Saru ja auch gesprochen hat. Und also das hat für mich funktioniert, jetzt für die Geschichte von Michael an sich.
Und Michael hat formell mehr Erfahrung. Ja. Michael hat rein formell mehr Erfahrung.
Ohne Frage.
Und dieser Redemption-Akt, der scheint für mich nicht zu funktionieren irgendwie.
Nein, überhaupt nicht. Also ich vielleicht bin ich aber auch so, also ich bin halt ziemlich absolut, wenn ich betrogen werde, ne, dann haben die Leute bei mir verkackt. Und zwar bis ich Sand auf die Urne werfe. Und das ist leider so. Ich habe relativ schnell ein relativ klares Bild und sag dann, okay, ich kenne so viele Menschen, und warum muss ich die Zeit mit den Leuten verschwenden, die mir ein Messer in den Rücken stechen wollen? Ich kann das nicht ertragen.
Ist nicht
also,
so. Also ich sehe bei doch, Michael, aber Michael ist jetzt für mich jetzt keine, die wirklich so, weil was du beschreibst, ich bin sehr ähnlich. Leute müssen sich das sehr, sehr verdienen, um auf meine Shitlist zu gelangen. Aber dann bin ich auch ziemlich sauer. Und zwar, aber, jetzt kommt das große Aber, ist, ich schaue mir die Motivation dieser Personen an. Von Anfang an, sind diese Personen niedere Beweggründe oder sind es einfach Beweggründe, die ich jetzt vielleicht von mir aus nicht verstehe, aber wenn ich aus deren Blickwinkel komme und intellektuell mich dem nähere, ich sagen kann, aus dem Kontext und jenem Kontext, war zwar scheiße für mich, aber ich kann das nachvollziehen. Das ist für mich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und Michael macht es eben nicht aus niederen Beweggründen. Sie ist jemand, die nicht egoistisch ist oder egomanisch ist, sondern die eigentlich, wie Spock es schon feststellte, eigentlich viel zu viel Verantwortung für andere Leute auf ihre Schulter nimmt. Und die ganze Sache mit Unification Teil 3, wo quasi ihr Knoten endgültig platzt, weil du hast das, dass Leute über Jahre, Jahrzehnte Probleme mit sich schleppen, und dann gibt's eine Schlüsselsituation auch im echten Leben, wo einfach so ein Knoten platzt und die Leute merken, boah, die ganze Entwicklung, die ich durchgemacht habe, die kulminiert jetzt und jetzt kann ich diese Frucht pflücken. Meiner Arbeit, wo, boah, scheiße, jetzt verstehe ich's. Und das zeigt Discovery so wunderbar. Es ist so tierisch menschlich. Und es ist auch so, diese Fehlbarkeit ist eine Repräsentation für Leute im Alltag. Zu sehen, ich muss nicht immer 100% perfekt sein. Aber wenn ich weiß, dass mein Ansinnen gut ist und ich trotzdem danach versuche und mich mit anderen abspreche. Ja gut, das hat sie nicht immer gemacht, aber sie, ja, in manchen Arten. Aber trotzdem, Michael ist keine unmoralische Person.
Also, das sehe ich ein. Ja, das sehe ich ein. Aber falsch.
Ja, also warte mal ganz kurz. Wir sind ja eben quasi, du hast dich ja im Prinzip an der Szene aufgehängt, warum muss sie die Discovery aus der Viridian erst raussprengen, um dann wegspringen zu können.
Das ist einer der.
Das war jetzt die Szene, an der wir in diese Diskussion reingerutscht sind.
Das ist richtig, ja.
Und was ich für mich da noch mit reinlesen könnte, ist halt auch die Geschichte, die Viridian hat Techniken, die einerseits irgendwie die Comms, die Transporter blockiert haben. Warum sollen sie es nicht auch schaffen, quasi für die Discovery den Zugang zum Mycelium zu blockieren? Möglich. Also ja. Es ist nicht zwingend, oder die Szene hat es nicht klar gemacht, dass das jetzt zwingend notwendig ist. Und andere Leute hätten in einer anderen, in dieser Situation vielleicht gesagt, okay, wir springen jetzt hier einfach raus.
Ich glaube, es ging mehr darum. Ich glaube, darf ich kurz was sagen, was mir gerade eingefallen ist? Und das ist richtig. Es wäre eleganter gewesen, komm, lass uns rausspringen. Und und damit die Viridian noch da zu lassen und das Problem so zu lösen und damit in der vierten Staffel nochmal die Emerald Chain noch stärker auf dem Schirm zu haben. Ich denke, das Problem, Peter, war nicht unbedingt Michael als Mensch, wie sie geschrieben worden ist, sondern auch
die
Erzählstruktur, die sagt, oh, wir müssen die Viridian loswerden.
Nee, Michael als Mensch, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wie gesagt, dass sie erstmal an diese Stelle kam, diese für mich verwerfliche Aktion zu machen. Wie gesagt, wenn mir das richtig erklärt wird und so, das tat mir weh. Und das fand ich einfach nicht richtig.
Du hast halt andere Starfleet-Captains, die ähnliche Entscheidungen treffen und ähnlich Sachen machen. Also ich sag mal so, ja gut, ich bin jemand, ich habe auch manchmal ein bisschen mehr schattigere Wahrnehmung von Dingen, obwohl ich einen sehr hohen moralen Kompass habe, bin ich jemand, aus persönlichen Gründen manchmal weiß, manchmal reicht es nicht, wenn Leute low gehen, weißt du, if they go low, manchmal sollte man nicht high gehen, sondern einfach den so dermaßen den Arsch aufreißen, weil was anders verstehen die nicht. Ja. Aber das ist meine Haltung und du bist wahrscheinlich anders. Ich bin auch Section 31-Fan, du wahrscheinlich nicht.
Also ich glaube, das kann eine spannende Story sein, aber das wird nicht meine sein, glaube ich.
Ja, und ich finde halt, ja, also ich habe zum Beispiel mich eher aufgehangen daran, so wie du, wo ich dachte, so wirklich, ich selbst gedacht habe, so, boah, die Entscheidung, einfach mal alle Regulators wegzubeamen, wohin auch immer. Boah, das ist jetzt mal wirklich hart, aber ich konnte Michael auch verstehen. Also ich habe öfter, nachdem ich die Folge gesehen habe, stand ich da beim Kochen, was auch immer, Hobby-Dinge machen und mir wirklich überlegt habe, so, das war schon ziemlich krass.
Ich fand es eine super Lösung. Weg sind sie.
Ja,
ich dachte, warum haben wir diese Lösung nicht schon öfter in Star Trek gesehen?
Ganz genau. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe so gedacht, ja, die werden jetzt aber auch sterben. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die haben da nichts zu suchen.
Ja, vielleicht hat sie auch alle wieder zu Viridian rübergebeamt. Man weiß es ja nicht.
Ja, aber
die werden ja eingesammelt.
Aber die Disco hat auch nichts in der Viridian zu suchen. Das ist dieselbe Logik.
Ja, korrekt, also,
die Viridian hat die Discovery geschluckt. Das heißt, die Discovery hatte eigentlich nichts da zu suchen. Selbe Logik. Ich habe mich quasi an dem anderen aufgehangen, wo Peter, du dich an dem wiederum anderen aufgehangen hast.
Ich habe tatsächlich hier noch ganz kurz noch, das will ich ja schon die ganze Zeit sagen, richtig, alles okay, verstehe ich. Ich habe hier tatsächlich noch ein bisschen, diese klassische Erzählstruktur hier drin gesehen, dieses klassische Gut gegen Böse, das wird ja dann doch mit auch Osira aufgemacht einfach und mit The Emerald Chain. Und das war für mich so ein bisschen so wie ein Märchen. Das Böse muss am Ende sterben. Ja. Und das heißt, Osira stirbt am Ende, das hatten wir letzte Woche ja auch gesagt, stirbt sie oder stirbt sie nicht, wird sie nur gefangen genommen und so weiter. Gefangen nehmen wäre Star Trek. Sterben wäre Märchen. Also weißt du, das Böse muss am Ende sterben. Und so dieses Verteilen.
Star Trek hat trotzdem. Was ist denn mit der Borg-Queen? Was ist mit das Böse stirbt?
Ja, trotzdem aber ich habe es eben auf der Ebene eher gesehen tatsächlich, weil ich finde schon, dass es eine fragwürdige Entscheidung ist. Ja, also da kann ich auch voll verstehen, wo Peter mit seinen Gedankengängen herkommt. Aber also für mich als Zuschauer, das Böse stirbt, ist es alles gut am Ende. Also das funktioniert für mich als Erzählung.
Hat für mich damals beim Märchen schon nicht funktioniert. Ich fand das überproportional grausam.
Ja, aber wann hast
du
ein Märchen
ein Computerspiel
gelesen?
Ich
dachte, du mit Sekt gedacht hast.
Star Wars.
Nicht Hänsel und Gretel, dass du gedacht hast, es ist, weißt du, das mal, also auf der Ebene. Klar ist das überproportional grausam, das sehe ich jetzt auch als Erwachsener, aber als Kind musste die Hexe sterben. Und dass sie in den Ofen geschoben wird und verbrennt, naja, weg ist sie. So.
Hallo, und Osira sah aus wie die Wicked Witch of the West.
Ja gut, das war jetzt...
Aus Wizard of Oz. Also bitte.
Ja, stimmt schon, das stimmt in der Tat, ja, in der Tat.
Also sie war wirklich wicked.
Also nur um meinen Standpunkt nochmal zu erklären. Ihr kennt bestimmt Computerspiele, in die ihr verschiedene Rollen oder verschiedene Charaktere spielen könnt. Ihr könnt das Spiel gut spielen oder ihr könnt das Spiel böse spielen.
Ja, genau.
Und ich versuche ab und zu mal, böse zu spielen und ich erwische mich spätestens bei der Hälfte des Spiels, dass ich lawful good bin. Immer. Das ist einfach mein Ding.
Ah, okay.
Ich bin nicht anders. Es geht nicht anders.
Na, es führt, es okay. Alles
also
gut.
Entschuldigt
finde das gut,
für
dass
mein,
wir hier
für
mal eine
mein,
Runde diskutieren.
Für meine Scheinheiligkeit.
Auch wenn ich habe so ein bisschen, ich denke die ganze Zeit nur so, oh Gott, hoffentlich denkt Peter jetzt nicht, wir machen ihn voll fertig und kommt nie mehr. Und so.
Nein, Ach, ich habe eine Frau und zwei Töchter. Du bist
doch gewohnt, oder was?
Ich muss mit harten Bandagen kämpfen, um überhaupt zu Wort zu kommen.
Ist das Geschlecht so wichtig oder sagst du einfach, du hast eine Partnerin oder ein Partner, also ein Partnermensch und zwei Kinder und deswegen harte Bandagen oder nur wegen dem Geschlecht?
Für meine Frau, für meine Kinder ist das Geschlecht, also für meine Familie, für die ist das ganz wichtig. Ich bin der Mann und das ist so gegenüber.
Oh.
Und ja.
Oh. Ich sag dir mal was. Ich weiß nicht, ob du meinen Twitter-Account
gesehen hast. Ich glaube, das diskutieren wir jetzt lieber nicht.
Ganz kurz. Nicht lang. Ich bin halt selbst nicht binär. Wie Adira. Mhm. Und das ist sowas, was mich also seit klein auf, damals gab es das Wort nicht binär, immer, auch innerhalb unserer Familie, habe ich meinen Vater wie Mutter immer wieder angegangen und gesagt, hier geht's nicht um wir gegen ihr und nur weil jemand so oder so ist, haben wir keine Teams. Das ist halt aus queerer Sicht und da gibt's ein schönes Buch mittlerweile dazu, ist über die Tragik der Heterosexualität. Wie dieses ihr gegen wir aufgebaut wird, wie ich auch mal so, weil mein Partnermensch, mit dem ich zusammen bin, ist auch nicht binär und wir gegenüber anderen öfter sagen, das ist halt der Unterschied zwischen Schalke gegen Dortmund oder einem Freundschaftsspiel. Verstehst du, was ich meine?
Ich bin leider, nee, verstehe ich nicht, weil ich bin kein Fußballschauer und Spieler.
Oder irgendwie halt irgendetwas, wo starke Dinge aufeinander krallen,
ja.
Weißt du? Oder ob halt etwas eher so ein gemeinschaftlich sozusagen Individuen aufeinandertreffen und eher so Fair Play, sportlich, völlig egal, wer wir sind. Wir sind vielleicht kurz mal irgendwie in einem Wettbewerb oder nicht, aber es ist eher kooperativer. Und das war halt etwas, was halt, wo ich halt auch mit Cisgender, Heterosexualität ein Riesenproblem habe, weil ich kann, da bin ich vielleicht jemand, wer's mit so höheren Dingen, dass ich halt dieses Gegeneinander ausspielen so dermaßen befremdlich finde, das tut mir in jeder Faser weh. Da will ich auch Nein schreien, so wie du den Fernseher angeschrien, will ich Nein schreien, weil wir sind Menschen, wir sind Individuen, weil es gibt mehr Unterschiede zum Beispiel zwischen dir, du bist jetzt männlich, und vielleicht deinem Nachbarn und deinem Nachbarn oder deinem Arbeitskollegen, der auch ein Mann ist, als vielleicht du und deine Frau eigentlich mehr gemeinsam haben, verstehst du?
Ja, absolut. Ich bin da wirklich absolut auf deiner Seite. Also nicht, da kommt kein Aber, sondern ich will noch einen draufsetzen. Ich sag, ich bin nicht das, was zwischen meinen Beinen bamselt. Das ist überhaupt irrelevant.
Das überhaupt nicht.
Auch was ich mit meiner Partnerin, meinem Partner anfange, das geht auch sowieso niemandem was an. Und ich war früher anders. Ich war halt einfach nicht reif. Da habe ich anders gedacht.
Ja, da haben wir alle. Wir waren alle unreif.
Ja,
ich inklusive.
Und ich bin halt froh, dass ich mich aus dieser Position heraus emanzipieren konnte. Dennoch stecke ich in diesem männlichen Körper fest. Nicht, dass ich darunter leide. Gar nicht. Es ist halt so. Aber mit diesem Körper oder mit dieser Rolle, die ich nicht nur, ich bin ja nicht nur Peter der Peter, sondern ich bin halt auch noch Familienvater und dann bin ich auch noch in meinem Verein und dann bin ich auch noch Mitarbeiter in einem Unternehmen. Und in allen diesen Rollen hat man so eine Persona, die man zum Teil gar nicht ist, ne? Also, aber diese Rolle spiele ich und diese Rolle, dieses Gegenüber, ich werde da quasi hineingedrängt. Ich mache das auch deutlich klar, also häufig klar, dass nicht korrekt ist oder dass das einfach unnötig ist, dass ich nicht anders bin als meine Frau, nicht anders bin als meine Kinder, nur älter und deren Erzieher. Ansonsten bin ich nicht anders, weder in der Funktion noch in der Menschlichkeit. Und das ist mir super wichtig.
Aber warum muss man dann mit harten Bandagen kämpfen? Es ist höchstens, dass man als Einzelperson mit einer Familie, die mehreren Personen ist, so sehe ich jetzt strukturell. Ich mache das jetzt extra, weil es geht mir um IDIC. Infinite Diversity and Infinite Combinations. Weil es ist eigentlich völlig egal, welche Identität Leute haben, sondern es ist natürlich klar, dass wenn ich jetzt eine Familie habe, zum Beispiel meine Mutter, meine Schwester, die ist Familienmutter. Und meine Schwester, die hat jetzt egal, welches Geschlecht ihr Partnermensch hat, und zwei Kinder, hat sie mit harten Bandagen zu kämpfen, nicht wegen dem Geschlecht, sondern weil dort halt einfach drei andere Personen sind, mit denen sie sich abspricht und lebt.
Ja. Bei mir sind es halt jetzt zwei Töchter, die ich habe. und ich habe eine weibliche Partnerin, meine Frau. Und in der Tat, das Geschlecht könnte man sich eigentlich sparen, aber es ist üblich, dass man das sagt. Also ich weiß nicht, ob man das ändern sollte. Ich könnte schon sein, dass man das ändern sollte. Ich bin allerdings auch, du hattest vorhin etwas gesagt von im Medizinbereich und so weiter. Ich arbeite unter anderem im Medizinbereich.
Ah, da ist es natürlich wichtig. Ja.
Ja, und das ist, also einige meiner Kunden sind geschlechtsangleichende Chirurgen oder angleichend ist vielleicht auch falsch genannt, ne? Also
Transition sagt man dazu. Man sagt so Transition.
Korrekt, genau.
Also sozusagen, ich weiß selber nicht, weil ich als nicht-binäre Person jetzt nichts mit, nicht wirklich so diese Transition zwischen zum Beispiel ein weiblicher Mensch, aber geboren in einem männlichen Körper und diesen männlichen Körper trägt und dann den Körper quasi an die eigene Identität anzupassen. Also da bin ich jetzt gerade für die Wörter auf Deutsch nicht so die Expertenperson quasi, weil ich ja dazwischen bin. aber ich sag mal, wenn du halt so aus dem Blick bist, dass das eher alles sehr fluide ist und unabhängig ist, wirst du halt auch so, das ist wie bei Star Trek, wo du halt merkst, deswegen werden zum Beispiel die meisten Aliens so als Humanoide gezeigt. Erstens, weil es natürlich effektmäßiger günstiger ist, aber auch erzählerisch einfacher ist, zu erzählen, ja gut, das sind irgendwie Spiegel von uns und wir haben irgendwas gemeinsam. Und du hast ja auch The Chase gehabt, die TNG-Folge, wo quasi alles Spezies von einer sozusagen Ursprungsspezies abstammen. Und daher halt einfach so dieses Wissen, ey, wir sind alle viel mehr Individuen, haben vielleicht über verschiedene andere Dinge Gemeinsamkeiten, als über sowas Arbiträres wie eine Geschlechtszuweisung, wo es vielleicht irgendwie biologisch dies, das irgendwie so ein bisschen gibt, aber biologisch, ich glaube, was ich letztens gelesen habe, gibt, glaube ich, über 10 bis 20 oder mehr, wenn du nach Chromosomen gehst, Geschlechter, also wo es um Chromosomenanordnungen geht. Und wenn du da halt einsteigst und so einen Blick hast, so, boah, das ist alles eigentlich irgendwie sehr, sehr arbiträr, wie auch die soziale Konstruktion von Rasse. Also das ist halt Race auf Englisch, sagt man. Rasse ist so ein Wort, das sollte man da noch nicht verwenden, weil es
ist sehr übles, Race. Übles Wort, ja.
Genau, man sollte eher Race sagen. Und es ist halt dasselbe mit Gender oder was auch immer, ob es Ableism ist oder Ageism, Alter. Weil zum Beispiel die Sache mit Alter, als ich dich fragte, wie alt du bist, und dann so dieses, ha, das fragt man keine Dame, das ist ja intersektionell halt was Genderspezifisches und Ageism dazu, wo wir uns überlegen, ist das überhaupt so? Und ich meine das nicht, um dich zu kritisieren, sondern wir sind ein Star Trek Podcast und da geht's um Infinite Diversity und Infinite Combination.
Natürlich.
Und ich sehe halt meinen Bildungsauftrag darin, ich beschäftige mich auch beruflich damit, mit diesen Themen. Ich werde für Vorträge zu sowas gebucht. Vor allem im Bereich Cyborgs auch. Mein anderer Job ist Vorsitzende vom Cyborgs e.V. I'm the German Borg Queen. Cool. Und ist genau halt da so zu differenzieren, was ist eigentlich, warum ist eine Identität so, warum ist organisatorisch diese Identität so und so gemacht, hat es mal Sinn ergeben, später nicht. Und das hilft so sehr. Das erleichtert einen. Also mich hat's erleichtert, nicht mehr in dieser Rolle leben zu müssen, sondern zu wissen, okay, manchmal passe ich mich mal an, um so ein bisschen, weißt du, so fast wie so ein Spion, weißt du, so Section 31-Mensch, der mal so sich so mal anpassen muss, so da, obwohl ich ein ganz anderes bin.
Und irgendwo hineinzuschleichen, ja.
Ja, aber
Aber in meinem beruflichen Umfeld wird mir das sehr schwer gemacht. Entschuldige, wir kommen gleich wieder zum Hauptthema zurück. Nur das wollte ich noch mal kurz loswerden. In meinem eigentlichen beruflichen Umfeld, das sind aber nicht nur eben geschlechtsangleichende oder geschlechtsoperierende Chirurgen, sondern auch plastische Chirurgen.
Ja, genau, die ganze Beauty-Geschichte wahrscheinlich auch.
Unter anderem auch,
ich wohne in Düsseldorf. Da gibt's so,
Du wirst wahrscheinlich
viele Bescheid. Kunden in Düsseldorf haben, aber du wirst wahrscheinlich.
Nee, ich habe das ist nicht mein Gebiet. Okay. Nee, ist nicht mein Gebiet. Aber ansonsten, in der Tat, ja, Düsseldorf ist da nochmal eine ganz andere Schiene. Uh-huh. Aber generell bei den plastischen Chirurgen ist das eine ganz wichtige Sache, dass man sofort, dass ich als Außendienstler sofort sowohl Geschlecht als auch Rang erkenne. Und das ist so unglaublich, das ist alt und wirklich total überkommen. Nichtsdestotrotz, ich würde tatsächlich eventuell sogar meinen Job und meine Existenz, also mein Einkommen verlieren, wenn ich da nicht angepasst wäre. Und ob so schlimm das ist, aber so ist es.
Ich weiß, also ich sag mal, bei medizinischen Sachen sage ich selbst auch mittlerweile, also jetzt klar, man muss sich anpassen. Es gibt Situationen, wo ich mich auch immens anpasse und sag, gut, dann spiele ich euer Spiel mit, weil ich was anderes habe, das ich von euch brauche. Und daher mache ich mal hier völlig verständlich, weil ich selbst sozusagen, wenn es um medizinische Sachen geht, ich hatte öfters hier auch schon angesprochen, ich hatte letztes Jahr Brustkrebs überwunden. Und das ist ja eine sehr, sehr, und es ist halt eine sehr, sehr gegenderte Krankheit, weil ich wusste lustigerweise, weil ich in meinem Studium hatte ich nebenher gearbeitet als Datentypistin für einen Radiologen, wo mindestens alle Vierteljahr 1-2 Fälle von Brustkrebs bei Personen war, ich sag das ist extra so, Personen war, die bei Geburt männlich kategorisiert worden sind. Mhm. Und da Brustkrebs auch vorkommen kann. Und gleichzeitig bist du halt in der Situation, wo es immer heißt, Brustkrebs, oh, rettet die Titten, lalalala. Und du sitzt da und denkst so, jeder Mensch mit genug Brustgewebe. Und wenn je mehr Gewebe irgendwo ist, desto eher kannst du natürlich auch dort Krebs bekommen. Und natürlich unsere Gesellschaft teilt das so ein, weil es natürlich eine große Mehrheit ist. Wer hat mehr Brustgewebe? Tendenziell die Leute, die bei Geburt als Frauen eingeteilt worden ist. Leute mit Uterus, Leute mit Östrogenproduktion. Ich sag das extra jetzt so. Aber klar, in vielen Bereichen, also bin ja selbst in diesem Medizinbereich unterwegs als Designerin, weil ich da für Medizinkommunikation einiges mache. Da halte ich auch sehr viel hinterm Berg.
So.
Auf jeden Fall, da bin ich
dran. Also, wir kommen zurück. Zwar, die Frage ist jetzt, so leid mir das tut, dass ich jetzt hier mal reinkrete, die Frage ist, bevor wir zu The Burn-Teil kommen, das ist ja quasi der zweite Teil der Geschichte, der hier erzählt wird, habe ich noch eine letzte Frage, nämlich, und das wird mir vielleicht noch das Knick brechen, dass ich es nochmal frage, aber ich tue es, gibt es denn zu dieser einen Storyline, also wir haben ja jetzt geteilt, einmal The Burn, die Geschichte, die erzählt wird, und einmal die Rückeroberin der Discovery und besiegen von Osira und The Chain und so weiter, gibt es für diesen Teil, Osira, The Chain, Rückeroberung, blub blub, gibt es dazu noch irgendwas, was euch noch wichtig wäre, was euch in dieser Storyline aufgefallen ist oder wo ihr sagt, Mensch, das möchte ich nochmal kurz ansprechen?
Nur ganz kurz. Wer Grudge beleidigt, verdient den Tod. She's a queen.
Ich bin kein Katzenmensch, jetzt um wieder dagegen zu feuern.
Ich habe eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, also zwei Sachen, die ich hier noch sagen will. Erstens, sehr, sehr schön fand ich am Ende, als wir dann Burnham als Captain hatten, dass sie auch gleich eine Catchphrase hatte, nämlich Let's Fly. Ja. Was ich eine sehr schöne Catchphrase fand. Ja, ich fand's schön, mir hat's gefallen.
Ich auch. Ich fand's fantastisch. Ich hast gleich so auch so Musik, so im Hintergrund habe ich schon fast sowas wie Come fly with me, come fly.
Also ich musste nur so schmunzeln, weil ich dachte, offensichtlich hat sich Burnham auch länger mal schon Gedanken darüber gemacht, was für eine Catchphrase sie nutzen würde, denn Saru hat ja bis heute noch keine Catchphrase gewählt. Also das war so, yeah, das war das eine.
Ja. Natürlich. Ja, aber damit spielten die halt auch, ne? Dass man sich damit beschäftigt und das, ich meine, ich glaube, das haben wir heute, also in meiner Peer Group habe ich mich damit unterhalten, genau über dieses Thema. Und ich glaube, dass überhaupt so eine typische Catchphrase zustande kam, war möglicherweise, ich wollte das nicht zu groß aufhängen, aber möglicherweise einfach nur Lazy Writing in einer ganz abgeschwächten Form. Einfach, man benutzt es ist einfach schon mal gesagt worden. Und warum jetzt nicht wieder engage? Einfach so, ne?
Ja.
Und
aber Leute haben Catchphrases und die Sache mit Suchen nach dem Catchphrase fing ja bei Lower Decks an, wo man so eine Nebenszene hat, Captain Freeman läuft mit einem anderen Offizierin entlang und sagt, boah, was soll mein neuer Warp-Catchphrase sein? Und sie sagt oh, I want warp me. Und dann sagt sie irgendwann auch, warp me. Und das ist halt, wurde dann halt so dieselbe ähnliche Szene, wo du Saru und Tilly hast, die genau über dasselbe diskutieren, aber halt weniger aus diesem Comedy, sondern dann so ein bisschen so halb Comedy, halb Ernst. Und dann natürlich hast du diese Kulmination mit Michael, die dann auch
Aber das ist so schön, weil du denkst dir halt auch, weißt du, jeder Kadett ist doch dann irgendwann, man liegt irgendwann mal so auf seiner Pritsche und denkt sich, wenn ich mal Captain wäre, was würde ich dann so, weißt du, so habe ich das mir so vorgestellt, deswegen musste ich da sehr schmunzeln.
Ja.
Das war das eine, was ich noch sagen wollte, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und dann habe ich noch eine grundsätzliche Frage oder einfach eine Anmerkung, und zwar, wenn Book, der jetzt legitimiert ist mit seiner Fähigkeit, den Antrieb zu steuern, den transmylenischen Antrieb, wie auch immer, ja genau. Wenn Book das jetzt kann, und das heißt, wir haben also noch eine zweite Person an Bord, oder zumindest in Notfällen kann, oder vielleicht lernen kann, vielleicht auch noch mehr damit umzugehen, aber er kann es ja offensichtlich in irgendeiner Form. Wenn, dann haben wir jetzt eine zweite Person, die also in der Lage ist, diesen Antrieb zu steuern. Das ist ja schon mal wichtig, denn wir hatten ja hier schon die ganze Zeit die Problematik mit Stamets, der ja dann noch extra vom Schiff geschossen wurde, etc. und so weiter. Ja. Das heißt, wir haben Booker, und das ist ja schon mal grundsätzlich gut. Das legitimiert auch, warum er jetzt zum Beispiel in Season 4 dann auch auf dem Schiff bleiben darf. Aber meine Frage ist grundsätzlich, warum, also wäre es dann nicht viel sinnvoller für Starfleet, ein zweites Schiff zu bauen mit dem gleichen Antrieb, weil das wäre ja machbar, also das ist ja,
das
und
kommt ja dann
da jemand von den beiden einfach hinzusetzen, also entweder geht Stamets oder Booker rüber, und damit die zwei Schiffe haben, die unabhängig vom Dilithium sind, weil wir jetzt wieder Zugang zu Dilithium haben, das ist ja dann jetzt am Ende auch der Folge, wird es ja noch gesagt.
Du bist bei Staffel 4.
Ja.
Du bist das Staffel 4.
Nee, am Ende jetzt von dieser Folge wird gesagt, dass sie ja wieder Lithium-Zugang haben und deswegen ja jetzt wieder auch Transporte und Warp-Technologie und so weiter nutzen können. Und das ist ja das Foreshadowing oder die Vorausschau für Staffel 4, was da dabei. Und also, was ich damit meine, ist aber, warum, also das ist jetzt eigentlich die logische Konsequenz, wäre ja nur von Starfleet aus, zu sagen, wir bauen ein zweites Schiff mit einem Sporenantrieb und wir haben eine zweite Person, die das führen kann.
Und jetzt was anderes. Detmar ist nicht die einzige Pilotin.
Ja. Und?
Und wer weiß, es wurde uns vielleicht nicht gezeigt und es wird vielleicht erst in der vierten Staffel gezeigt. Vielleicht ist Book quasi einer der Backups für Stamets, weil Detmar auch nicht die einzige Pilotin ist, sondern es auch andere Leute gibt, die auch mal vorne sitzen. Haben wir ja auch in der vierten Folge gesehen, wie die Brückencrew, erste Brückencrew auf der Erde war, während die Auswechselbrückencrew dann da saß und jemand anders am Helm war. Und was ist, wenn zum Beispiel der Bruder von Book jetzt auch angeleitet worden ist und vielleicht jetzt auch ein Sporentreiber? Was ist, wenn jetzt halt quasi die Leute von Quajan quasi angeboten wird? Hey, ihr habt die Fähigkeit, gibt es Leute von euch, die Bock haben, jetzt die Sporenantriebe zu
fliegen? Und ich bin da auch völlig bei dir. Aber in der aktuellen Situation müsste man sie eigentlich teilen. Ja. Ob das dann in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren, wenn man vielleicht feststellt, dass die Leute von Quajan das da irgendwie gut drin sind oder einen Zugang zu bekommen, oder wenn man feststellt, weißt du, was ich meine, aber in der aktuellen Situation, wo es im Grunde keine Möglichkeit, also nur ein einziges Schiff gibt, das diese Strecken hinter sich bringen kann, wäre das Sinnvolle zu sagen für Starfleet, wir rüsten ein weiteres Schiff mit einem Spornantrieb aus, setzen da einen der beiden drauf, ich meine, gut, Stamets wäre vielleicht jetzt aktuell nicht ganz so unglücklich, vom Schiff mal runter zu können, und teilt das einfach, dass man eine Backup-Situation hat. Also, wenn man in der privilegierten Situation ist, dass man sagt, man hat zwei auf einem Schiff, das kann man, aber das ist in der aktuellen Situation nicht machbar.
Logistisch natürlich absolut richtig. Ich bin da auch deiner Meinung, dass man das in dieser Situation schon so tun sollte. Aber Redundanz in der Raumfahrt natürlich. Alles 3-4-fach redundant. Mir ging übrigens, entschuldige, wenn ich das schon mal einwerfe, mir ging das ein bisschen zu schnell mit Book.
Ja.
Ich hab's auch nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Weil, also, Book wurde ja, es wird ja gesagt, er hat ja die Möglichkeit, also mit durch seine Fähigkeiten hat er die Möglichkeit, mit diesen Spezies zu kommunizieren. Hätten die jetzt gesagt, er soll mit den Wesen, wie heißen die nochmal, diese Bären, er soll mit den Tardigrades irgendwie Kontakt aufnehmen und...
Nicht Tardigrades. Nicht die Tardigrades, sondern
nein.
Die Jacep.
Ja, oder so.
Also wenn jetzt irgendwie gesagt wird, er soll mit denen kommunizieren, damit die denen beim Springen helfen, das hätte ich ja noch irgendwie verstanden. Aber ich verstehe diese Logik nicht, zu sagen, er hat die Möglichkeit, also ich verstehe nicht, warum er das plötzlich kann. Also das, die Erklärung verstehe ich nicht.
Ich gebe dir mal einen Hinweis. Darf ich mal was sagen?
Das ist die beste Lösung.
Also, wer uns wurde quasi von Folge 1 gezeigt, Book kann irgendwie mit Lebewesen reden. Es war quasi ein Hidden in Plain Sight Situation. Also so versteckt im sozusagen etwas, was eigentlich total offensichtlich ist, aber sehr unoffensichtlich präsentiert, wurde das vorbereitet. Seit Folge 1, dritte Staffel. Dass er das, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dass eigentlich völlig klar sein könnte, dass man sich das anschaut und denkt, Buck, der redet hier mit Tieren, was ist, wenn der mit Sporen reden könnte?
Ach, das ist die Erklärung, weil ich hab's wirklich nicht verstanden. Also mit wem redet er denn da? Das war das, was ich hab's nicht verstanden. Und ich hab ja schon, und ich muss so lachen jetzt innerlich auch ein bisschen über mich selber, weil ich am Anfang noch zu Peter gesagt habe, ich muss nicht alles erklärt kriegen. Aber wenn sie es mir erklären, dann möchte ich es wenigstens verstehen. Also ich hätte auch gut damit leben können, wenn sie es nicht erklärt hätten. Aber jetzt haben sie es erklärt, ich hab's nicht gerafft. So.
Also ich fand einfach nur, dass es mir einen ganz kleinen Tick zu schnell ging. Wenn die nochmal gesagt hätten, ihr werdet euch an die Szene erinnern, wo Buck im Maschinenraum steht und sagt, hier wird nicht gegessen. Da hätte er sowas sagen können wie, ich höre hier Stimmen, das müssen wir mal verfolgen.
Ja,
weißt du, wenn er das gesagt hätte, das hätte mir genügt. Aber jetzt kam es ein bisschen schnell, das war ganz schön.
Ja gut, auf der anderen Seite war es ja auch anscheinend die Idee des ach so super intelligenten Aurelio. Das er auf die Idee gekommen ist, dass Buck das können könnte.
Ja, übrigens, Aurelio ist mir auch irgendwie zu schnell gut gewesen. Also der war dann so. Also wir wissen ja, also er wird ja schon so als Person präsentiert, der zweifelt an Osyra. Und gut, Osyra hat sich ja auch aktiv gegen ihn gewendet und hat versucht, ihn zu ersticken, in Anführungszeichen. Also versucht. Ja, also hat ihn entsprechend bestraft. Und ich meine, gut, dann kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, oh, man ist nicht mehr treu seiner Mäzenin gegenüber oder was auch immer.
Herrin
aber
gegenüber.
Aber dass er dann plötzlich einfach so ohne irgendwie so großartig so sagt, ja, und übrigens, hier ist die Lösung. Und ich so, hallo. Mhm. Ja.
Jetzt halt.
Ja. Also klar, die Situation ist klar. Weil, wisst ihr, genau in dieser Folge passiert nämlich das, wo ich die ganze Zeit immer, also auch in anderen Serien und Folgen und so weiter, immer gesagt habe, nun schmeiß doch endlich mal den Feind von der Brücke. Die schmeißen Michael von der Brücke. Und ich sage, endlich, nicht weil es Michael ist, sondern endlich schmeißt mal jemand, einen potenziellen Gefährder von dieser essentiellen Stelle, von der Brücke, runter mit denen, weg da. In diesem Fall macht es Osyra. Und später schmeißen sie aber Aurelio nicht von der Brücke.
Ja, aber ich glaube, das kann man erklären damit, dass Osyra gegen...
Der war doch vorher in der Krankenstation.
Ja, und ich glaube, das kann man tatsächlich...
Daher, er wurde auf die Brücke gebracht.
Ja, aber das kann man, glaube ich, auch ich damit denke, erklären, er dass Osyra... Also, du meinst jetzt am Ende mit der Crew zusammen oder mit Osyra? Weil, okay, mit der Crew, okay, weil ich wollte gerade sagen, bei Osyra kann man es natürlich erklären, dass sie da blind gegenüber ist für das Machtgefälle im Grunde. Bei der Crew vermute ich mal, das ist dieses klassische zweite Chancen geben. Also dieses, wir vertrauen darauf, also wir vertrauen auf das Gute in der Person. So ist ja die ganze Discovery Crew.
Ja, im Prinzip geben sie ja ihm die erste Chance. Deswegen habe ich das auch nicht zähneknirschen, sondern ich habe das so hingenommen und gesagt, ja, okay, das ist typisch Star Trek, dass immer noch irgendwie ein potenzieller Feind auf der Brücke da steht. Ich meine, bei Wok war es so und so weiter. Das ist halt einfach so. Man gibt halt immer auch dramatischen Leuten immer eine zweite Chance oder eine erste Chance in diesem Fall halt, ne? Das ist auch absolut in Ordnung. Nur ich habe halt auch so gedacht, ein bisschen vorsichtiger. Genauso, und übrigens, das habe ich bei dir gehört, Frau Dunderklumpen, du sagtest, als du gehört hattest, dass die KI mal eben Vorschläge macht, dass du sagst, ich habe gesagt, jetzt sofort roter Alarm an, ne, als diese Situation da war, ich wäre vorsichtiger. Und insbesondere bei einem Menschen, den wir von Grund auf im Prinzip gar nicht kennen. Stamets kennt ihn, aber der war gerade nicht am Bord.
Ja, auf der anderen Seite wird die ganze Szene aber so auch etabliert, dass sie da zwischendurch schon auch ein bisschen Zeit hatten und Buck und Burnham auch anscheinend ja eine Weile mit ihm gesprochen haben. Also
das ist halt so eine grundsätzliche Star Trek Sache halt, dieses vom Positiven im Menschen ausgehen etc. Ja. Das haben wir ja immer wieder.
Ja,
das,
ja. Und auch Buck hat das ja auch mit angesehen, wie Osyra mit Aurelio umgesprungen ist und ich weiß nicht was. Also da ist schon auch klar, man kann es also ich fand es im ersten Moment auch schwierig, was ist der jetzt da? Auf der anderen Seite kann ich es aber halt eben auch nachvollziehen. Wir kriegen dazwischen diesen Shot, wie erstmal alle aus der Ohnmacht wieder aufwachen, weil sie eben wieder Sauerstoff bekommen, weil die Luft wieder drin ist in den unteren Decks, wie auch immer, und dass sie dann sich ja erstmal alle wieder sammeln, und in der Zwischenzeit haben halt Burnham, Book und Aurelio Zeit, sich zu überlegen, was sie jetzt eigentlich als nächstes machen. Und kommen dann halt zu dem Punkt, wir sollten die Viridian sprengen und uns hier verpissen.
Also zu dieser Entscheidung zu kommen, die Viridian zu sprengen, da wäre ich persönlich nicht hingekommen, sagte ich ja bereits. Wegzuspringen finde ich eine klasse Entscheidung, ist genau richtig. Und dass man da mit Hilfe eines Fremden hinkommt, das kann ich akzeptieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber der stand halt vorher auf der anderen Seite. Es kann schwierig werden. In diesem Fall ist es das nicht geworden. Wie gesagt, das ist seine erste Chance und die hat er bestanden.
Also ich denke noch was, also wenn das jetzt hier, sehen wir mal, in die Deep Space Nine gewesen wäre statt Disco, dann wäre Aurelio nicht in der Folge, sozusagen in der Folge vor der letzten Folge gekommen, sondern er wäre schon in der 20. oder in der 15. Folge eingeführt worden und hätte sich langsam so in die Handlung hineingewoben als jemanden, den man, der vielleicht sozusagen übervorteilt wurde aufgrund seiner Nachteile von den Bösen, allerdings dann sieht, dass also die Leute, die ihn sozusagen dessen Benefactors, dessen WohltäterInnen, quasi vor allem die Wohltäterin Osira, ja doch nicht das sind, was er sieht, dass das halt natürlich viel langsamer erzählt werden könnte. Und das war halt leider nicht.
Ja.
Apropos zweite Chance, ich finde es ganz toll, dass dem Schauspieler, dem Kenneth Mitchell, diese Chance gegeben wird. Ja. Das ist großartig.
Ich glaube, da können wir echt alle
unterschreiben. Und ich hoffe, wir sehen auch mehr von.
Ja. Gut, also das war noch so ein Aspekt, den ich auch noch mal kurz ansprechen wollte für diese Storyline. Sollen wir mal zur anderen Seite kommen? Wir haben ja noch die ganze Geschichte mit Saru, The Burn und in diesem Nebel auf dem Schiff sozusagen.
Ja, da möchte ich vielleicht mit einer kleinen Einführung kommen, weil was mir so aufgefallen ist, ist, weil ich jetzt auch wieder mal so die erste Folge angeguckt habe und so weiter. Egal, was man sonst sagen kann, finde ich strukturell so, auch jetzt komme ich wieder zu diesem formell mythologischen und mit Bildsprache zu arbeiten. Hast du Michael Burnham kommt in der Zukunft an und sie und Book gehen auf diesen Planeten oder halt auf jeden Fall in dieser Handelsstückspunkt, der Requiem heißt. Requiem, ein Trauerlied, wenn jemand stirbt. Mozarts Requiem.
Ach, Mos Eisley meinst du?
Nein, aber es wird halt Requiem genannt. Und
ja, natürlich. Nein, das war auch nur Scherz.
Ist jetzt wichtig. Und jetzt hast du halt die Situation, dass also dieser Burn quasi durch ein Requiem eines verzweifelten Kindes, das seiner Mutter über seine Mutter trauert und der Notruf, den die Mutter abgesetzt wurde, sich in Musik übersetzt hat, in den Äther, so habe ich es verstanden. Dass diese Musik, dieser Lullaby quasi, diese Musik, die immer wieder vorkam, dass das auch eine Art Requiem war, der selbst den Burn ausgelöst hat. Also das finde ich wunderschön, wie das zusammenkommt und sowas schreiben zu können, diese Details zu verstehen, zusammenzubringen, das ist hohe Kunst. Und zweite Sache ist, für manche, und ich kann es verstehen, Plotholes oder nicht ganz so logisch, aber für mich, vor allem wenn ich Alltag angucke und vor allem in einem Alltag, in dem viele Dinge, sei es, dass diese Dinge zurecht oder nicht zurecht zu großen Katastrophen oder schlimmen Sachen aufgeblasen werden oder zurecht als schlimme Dinge gezeigt werden, ist, dass der Ursprung einer Katastrophe nicht immer unbedingt was Großes sein muss. Ich sag jetzt mal ganz krass, das haben sie damals zwar nicht gewusst, aber der Ursprung des Coronavirus muss auch nichts Großartiges sein, sondern irgendwo irgendwas ist ausgebrochen, ist hin und her gesprungen und dadurch ist das halt entstanden. Und genauso ist die Sache mit dem Burn, dass dieses Kind, wo quasi, es gab ja schon diese Dilithium-Shortage, diese Knappheit. Und da deswegen dieses Schiff in dieser Dilithium-Nursery eben schon wegen einer Situation, die schlimm ist, hingeht, um diese Situation zu beheben und da ein Unfall passiert innerhalb einer Problembehebungsaktion. Ein Unfall passiert, sozusagen persönliche Schicksale sich ereignen. Dort auch eben das, wie Kulber es halt auch gesagt hat, genetisch das so Sukal mit dem Dilithium auch über Subspace verbunden war. Ja, es ist eine Mythologie. Es sind Dinge, die so ein bisschen verwobener sind. Das ist ein bisschen viel symbolisches Storytelling mit dabei. Fand ich das eigentlich toll, weil es war mal so ein bisschen bewusstes Underwhelming, dass nicht immer alles riesengroß spektakulär sein sollen, sondern dass kleine Dinge wie der berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings große oder schlimme Dinge oder große Dinge, wie auch immer, bewirken kann. Und mir hat das gefallen.
Ja, das mochte ich auch sehr gerne tatsächlich. Ich kann mit der Lösung, wie wir sie jetzt hier präsentiert haben, auch leben. Also es ist nichts, was mich jetzt extrem stören würde. Es gibt zwei Aspekte, die mich stören und die habe ich letzte Woche auch lang und breit besprochen. Deswegen muss ich sie hier auch nicht mehr so lang und breit besprechen, aber ich möchte sie zumindest sagen. Mich stören zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass der Burn ist ja ausgelöst worden durch ein ganz schlimmes Ereignis für ihn. Und man könnte jetzt erklärend sagen, seitdem hat es kein gleichbedeutend schlimmes Ereignis für ihn gegeben. Deswegen gab es bisher auch keinen zweiten Burn.
Ja.
Aber die Tatsache, dass eben The Burn ja offensichtlich, oder sagen wir so, dass allein schon Störungen, also man hat es ja gesehen, im umliegenden Raum ausgelöst werden, wenn er sich sehr aufregt. Das hatten wir ja gesagt, es ist eigentlich nicht realistisch zu sagen, er hat in 100 Jahren sich kein einziges Mal richtig aufgeregt. Also, dass er vielleicht sich nicht gleichbleibend groß so aufgeregt hat, wie in der Auslösung von The Burn. Das, okay, das ist halt so. Also das nehme ich jetzt halt hin. Das nehme ich hin, aber das ist für mich, das ist für mich eine Schwäche von dieser Geschichte. Und die zweite Geschichte, die mich auch ärgert, ist, gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel so Zusammenhänge sieht, wie die du erzählt hattest mit dem Requiem und so weiter, da machen sich Leute ja offensichtlich Gedanken. Warum zum Teufel kriegen wir dann mit The Burn in den letzten 3 Folgen eine Geschichte aufgetischt, die in den vorherigen 10 Folgen in keiner Weise vorbereitet wurde. Das ist ein Ding, das kam völlig aus dem Off. Sonst ist Discovery so gut, Sachen vorzubereiten, vielleicht hier mal was zu streuen oder da mal eine Theorie zu geben. Wir hatten ja jetzt die ganze Staffel ja auch wirklich die Frage, was ist The Burn, woher kommt es? Und es wurde ja es wurde geforscht darum, ja? Diese Geschichte mit dem Nebel und dem Schiff und also überhaupt dieser ganzen Geschichte, das kam so plötzlich als aus dem Off und es wurde in keiner Weise irgendwie vorbereitet und auch keine der Theorien, die wir gehört haben, hat irgendwie auch nur annähernd in diese Richtung gegangen. Und das hat mich tatsächlich gestört.
Also darf ich dir eine Theorie kurz mal sagen? Also meine Theorie ist, warum das so ist, ist, weil weil Sukal hat selber gesagt, warum ist niemand gekommen, um mich zu retten? Ja, weil der Burn stattfand, weil es keine Verbindung gab, weil es keine Möglichkeit gab, irgendwie zu wissen, wo es herkam. Es gab nicht die Technologie, schnell irgendwo hinzukommen. Die Leute waren also außerhalb von dem Nebel, waren mit so vielen Dingen, diesen Konsequenzen des Burns beschäftigt und haben natürlich nie dran gedacht, dass irgendwas mit diesem Nebel was zu tun haben könnte. Und die Leute von Discovery quasi, die Bäume und den Wald gesehen haben.
Du verstehst aber, ich glaube, du weißt nicht, also ich meine nicht, warum die von der Discovery das nicht feststellen.
Ich bin noch nicht fertig. Weil für mich ist es halt so, dass davon der Effekt ist, dass du siehst, irgendetwas, womit niemand rechnet, aber was eigentlich total logisch damit in Verbindung kommt, muss halt erst entdeckt werden. Du musst halt erst dahinter steigen, weil die ganzen anderen Kontexte sehen zwar so plausibel aus, dass sie hier und da und jenes und solches daran schuld sein könnte, aber etwas, was vielleicht sogar außerhalb der Reichweite ist oder wo niemand drauf kommt, sich damit zu beschäftigen, wie auch immer, oder niemand auf die Idee kommt, wie Michael halt, und da bin ich ein bisschen bei dir, ist das ja, es hätte jemand anders auch hingehen können und schon mal diese Blackboxen sammeln. Ja, das war Michael auch schon ohne Spornantrieb möglich. Ja, das hätte wirklich jemand tun können. Vielleicht wurde damit sozusagen impliziert, dass niemand diese mentale Arbeit machen wollte, weil es andere Dinge zu tun gab. Vielleicht.
Aber das tat sie doch auch.
Ja, aber andere Leute hätten es vor Michael auch tun können.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Was ich meine ist aber nicht für, also nicht in Universe oder so, sondern für mich als Zuschauer. Es geht ja, es soll für mich als Schutz, also wenn du sagst, es soll für mich überraschend kommen, damit hier noch klarer deutlich gemacht wird, wie unabhängig das sozusagen voneinander ist und dass auch Dinge, wo man vorher keine irgendwie die Idee hätte, dass es sein könnte, dass es dann halt etwas sein kann, womit man gar nicht gerechnet hat, um das für mich als Zuschauer deutlich zu machen. Ja gut, ist ein Argument, okay, aber sonst hatten wir es doch auch schon in Star Trek, dass zum Beispiel im Nachhinein, wenn man also die Lösung hat am Ende, man zurückgucken kann, genauso wie jetzt mit dem Requiem, und sagen kann, okay, da ist ein Story-Arc gespannt worden, da sind Referenzen, da sind Parallelen, da sind Spiegelungen, da ist was vorbereitet worden, was am Ende in irgendeiner Weise sinnvoll damit verknüpft wird und irgendwie auch zurückblickend Sinn ergibt. Und das ist das, was mir hier fehlt.
Du hattest das mit den Schallwellen.
Ja, genau, das wollte ich nicht sagen.
Und du hattest, dass das quasi diese Melodie aufgefallen ist? Und dann.
Ja, aber übrigens für mich immer noch nicht. Das ist für mich immer noch keine richtige Erklärung. Also wir haben, das ist für mich auch nicht hundertprozentig gelöst, übrigens.
Genau, wo kommt diese Melodie her? Ist der, weil er irgendwie in diese Lieder
gesungen hat und
quasi Burn-like verbreitet worden ist?
Wie war das? Helfen wir nochmal.
Ja, aber dieses Notrufsignal ist so stark, dass sich das ins kollektive Bewusstsein aller, auch derer, die das nicht gehört haben, festsetzt.
Da haben wir in der Kette eine Unterbrechung. Wir wissen nicht genau warum, das wird nicht erklärt, sondern es wird nur gesagt, es hängt mit dem Dilithium zusammen und mit dem Notrufsignal richtig. Schallwelle. Und wir können uns jetzt eine Erklärung dafür ausdenken, zum Beispiel eben, dass durch die Dilithium-Teilchen auf der kleinsten atomaren Ebene das transportiert wurde, bla bla. Was weiß ich, die Erklärung kriegen wir nicht. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht so richtig glücklich mit der Geschichte. Es ist für mich nicht richtig rund. Also alles, generell, nicht nur diese Sache.
Also witzigerweise, entschuldigt, wenn ich irgendwem ins Wort falle, witzigerweise habe ich am Anfang gesagt, bevor diese Folge jetzt lief, bitte lasst es nicht den Klageruf eines Kindes gewesen sein, ne? Wie sich das ankündigte. Jetzt so nach dem dritten Schauen oder vierten, glaube ich sogar schon, konnte ich das eigentlich relativ gut, was heißt ertragen? Ich konnte es gut als in die Story integriert akzeptieren. Das hat bei mir dann doch funktioniert nach einer Weile. Am Anfang wollte ich das aber nicht, habe ich gedacht, nee, bitte, das finde ich eine blöde Erklärung, aber jetzt kann ich mich damit einigermaßen anfreunden, das ist in Ordnung. Generell diese ganze Story unten auf dem Planeten, da sind halt, also ich bin halt immer in diesen technischen Kleinigkeiten, ne? Beispielsweise, warum kann Gray aus dieser Holo Atmosphäre austreten, da wo sich das Holo-Dingens auflöst, aber er tritt nicht ganz raus. Aber in solchen Sachen ziehe ich mich dann hoch, also innerlich, da brauchte ich gar nicht drüber reden. Aber das habe ich halt wahrgenommen. Aber das ist in Ordnung gewesen. Und auch, dass er, im Prinzip, er ist 125 Jahre alt, ne? Aber trotzdem ist er innerlich noch ein kleines Kind. Und absolut verständlich, dass man den behandeln muss wie ein rohes Ei. Das konnte ich alles sehr gut nachvollziehen und deswegen hat das eigentlich gut funktioniert. Ich fand diese ganze Geschichte, die war ein bisschen romantisch und ich bin selbst kein Romantiker, aber ansonsten war das ganz nett erzählt da unten.
Ich fand auch sehr schön, dass wir, als Sokal dann meinte, habe ich The Burn ausgelöst. Er hat ja doch dieses sehr naiv kindliche Gemüt eben, der was ja auch der Entwicklung geschuldet ist, aber er so, ich bin dran schuld. Hm. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt sag bitte nicht, du bist dran schuld. Und dann meinte ja aber auch Saru, nein, du bist nicht dran schuld. Ich so, Gott sei Dank. Also dieses, also weißt du, da dachte ich nur so, das ist dann, das war auch sehr schön Star Trek-ig für mich. Da dachte ich, ja, Gott sei Dank.
Genau. Das war richtig, das war typisches Star Trek, ne? Das, dieses typische, mach dir keine Sorgen und du hast zwar Großes ausgelöst, aber mach dir keine Sorgen, das ist nicht deine Schuld, du hast es halt nicht vorsätzlich gemacht. Und da bin ich halt wiederum ganz bei euch, da zählt die Intention in hohem Maße, denn das ist seine allererste Chance. Aber generell jetzt mal die Frage zu dieser Situation, der Junge, also der ist jetzt auch kein Kind mehr, ne? Ist, also Sokal, ist von diesem Planeten heruntergenommen worden und nach Kaminar gebracht worden. Jetzt springe ich halt schon mal ein ganz kleines Stück nach vorne. Ist die Gefahr durch den Brand jetzt definitiv gebannt? Ja. Und wenn ja, warum kann das nicht repliziert von irgendwelchen böswilligen Individuen?
Wahrscheinlich, weil seine Genetik einzigartig ist. Sie ist ja so gewachsen, verbunden mit diesem Dilithium-Planeten, wo er ja nicht mehr ist. Ja. Und sie wahrscheinlich auch vielleicht noch ein bisschen, also ich fände es schön, wenn sie in der vierten Staffel noch ein bisschen drauf eingehen mit, oh, sie haben zusammen mit Sokal noch ein paar wissenschaftliche, vielleicht hat Dr. Kulber noch was gemacht und wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, um zu sehen, was dazu führte, was man dann tun kann, weil sie ja diesen Planeten ja quasi jetzt auseinandernehmen, um mehr Dilithium zu bekommen, um sich etwas mehr Zeit zu kaufen, bevor sie andere Technologien wie die Sporentechnologie nehmen. Und ich denke, ja, das wird halt noch ein bisschen mehr erläutert, um zu zeigen, ja, es ist die Verbindung zwischen ihm, seine dort entwickelte genetische Konstitution und dem vorhandenen Dilithium und dieser Subspace-Zugang, den er quasi hat durch seine Konstitution, dass das halt diese ohne diese Kombination das nicht mehr
macht. Also das ist ja auch im Prinzip das, was Kalber sagt, okay. Dass quasi der Planet mit seinem riesigen Dilithium-Vorkommen wie eine Art Resonanzkörper gewirkt hat und deswegen gehen sie davon aus, dass er quasi, wenn er nicht mehr auf diesem Planeten ist, sowas auch nicht mehr passieren kann.
So hatte ich es auch verstanden, ja. Ich meine, also sagen wir mal so, wahrscheinlich wäre die Situation in irgendeiner Form duplizierbar, aber nicht unter den aktuell gegebenen, sagen wir mal, technischen Gegebenheiten oder so. Also ich glaube, sowas dann zu duplizieren, aber das theoretisch wäre das bestimmt machbar, aber ich glaube, praktisch ist das ausgeschlossen.
Ja, hoffentlich. Ich meine, ich will da noch eine andere Kleinigkeit noch ins Spiel bringen. Nichts Negatives, sondern eigentlich äußerst positiv. Jetzt kann ja SB19 wieder aufgenommen werden und jetzt können wir überall Stargates hinbauen.
Ja, das habe ich auch gedacht, dass der SB19 das nie wahr merkt. Okay, wir waren es nicht, lass uns weitermachen.
Aber dafür muss... Genau.
Aber das wäre halt nicht
dafür muss ja Nevar erstmal wieder in die Föderation eintreten. Das haben sie ja jetzt explizit offen gelassen. Zwar, dass sie wieder miteinander reden, aber die sind noch nicht wieder Mitglied.
Ja, okay, das stimmt.
Aber
ja,
sie können
aber
auch
ist euch aufgefallen?
Ich fand übrigens schade, dass Burnhams Mutter nicht
ist
doch mal aufgefallen
ist. Ja.
Also, sie war bestimmt auf einem der Schiffe, aber trotzdem.
Aber Peter, ja. Du wolltest was sagen.
Ja, ist euch aufgefallen, dass kein Vertreter der Erde bei dieser ganzen Aufzählung dabei war?
Ich denke, das kommt noch. Ich habe so, mein Bauchgefühl sagt mir, ein großer Teil des Plots, also wenn es ist, ich würde es hoffen, dass sie so ein bisschen weil Disco ist sowieso schon für mich das kleinere Geschwisterchen von Deep Space Nine. Und dass die sowieso hingehen würden, so ein season-überspannende Erzählstränge hätten. Und dass einer dieser längeren Erzählstränge, die vielleicht nicht um die Relocation, aber die Wiedereingliederung der Erde in die Föderation und vielleicht auch ein Wiederetablieren von Föderationsstützpunkten auf der Erde.
Ja.
Ich meine, wir haben ja... Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch immer noch Edira. Die ist ja offiziell immer noch... also, wie sagt man...
Nee, ist sie nicht. Sie hat eine Uniform an.
Ja.
Sie hat eine Starfleet-Uniform
an. Ist auf der Erde geboren.
Aber sie
ist von der Erde, aber nur trägt Trill Trill, also eine Trill-Komponente, also den Tal-Symbionten in sich drin, aber Adira selbst ist menschlich. Und
aber Peter hatte schon recht, er meinte nämlich, er wusste schon, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich sagen, sie ist offiziell noch Bindeglied zwischen der Erdforce da und dem und Starfleet, aber das ist sie ja nicht mehr, weil sie ist nicht mehr in dieser Erdforce drin, das ist richtig, jetzt wo sie die Starfleet-Uniform trägt, aber das finde ich übrigens auch sehr spannend, weil wir haben ja mit der Erde, die haben sich ja separiert, also die haben ja sich abgeschottet und sind also absichtlich ja auch. Und diese Strömung, also gegen diese Strömung zu arbeiten, das wäre jetzt auch ganz interessant zu sehen, wie das jetzt weitergeht. Ja.
Ich denke, das kommt in Staffel 4.
Ja, das wäre, glaube ich, eine schöne Sache. Darf ich fragen, was ihr euch denn wünscht? Oder sind wir noch gar nicht so weit?
Also, haben wir noch was zu The Burn zu sagen?
Also ich wäre jetzt sowieso eigentlich dafür, dass wir einfach jetzt mal aufhören, weil wir sind jetzt wir sind so vom Hundertsten ins Tausende in die Staffel gekommen. Wir wollten heute vor allem über die letzte Folge reden.
Ja,
und dass wir uns doch einfach in 1 bis 2 Wochen nochmal treffen, um nochmal so ähnlich wie unseren Vineyard Hangover zu Picard hier nochmal ein Recap von Staffel 3 Discovery machen.
Hier ist wahrscheinlich die Situation, wo wir bemerken, wir werden wahrscheinlich ein Zweiteiler aus dieser Folge machen wollen, weil es gibt enorm viel zu besprechen. Wir kommen auf Höckchen und Stöckchen, was ich allerdings auch für richtig halte, weil wir betreiben schließlich eigentlich, jetzt kommt die Medievistin wieder in mir raus, wir betreiben Exegese hier und es ist auch gut so und deswegen gehen wir hin, wollen wir eine zweite Folge machen und rufen euch, liebe hörenden Menschen und Wesen auf, wollt ihr euren Senf beigeben, sagt uns auf Twitter Bescheid, @trackgasm oder auf unsere jeweiligen anderen Accounts des Stammteams oder schickt uns eine Mail, info@trackgasm.de und dann könnt ihr gerne auch dabei sein, so wie es der liebe Peter heute ist oder einfach was beigeben, das wir dann auch entsprechend erwähnen, so wie wir auch gerne die Beigaben von lieben Menschen wie Erik besprechen.
Ja.
Dankeschön. Das wäre sehr schön, mehr von euch zu hören. Was erwartet ihr von der 4. Staffel? Was hat euch am besten gefallen oder was fandet ihr irgendwie gar nicht in Ordnung?
Ja.
L. Lass hören.
Ja,
warum? Nee, das ist für die
Zuhörenden. Ach so, ja, aber vielleicht brauchst du auch noch eine Endmeinung.
Also ich habe eigentlich so viel schon gesagt.
Ihr alle.
Zu den Dingen. Also das, was ich jetzt als Abschluss sagen würde, habe ich schon gesagt. Daher gibt's nicht viel mehr hinzuzufügen. Mir hat's sehr gut gefallen. Ich bin ziemlich zufrieden damit, und es hat genau das gegeben, was ich wollte, inklusive wieder ein Staffelende mit Tossmusik und einer Einblendung, einer Zitattafel von Gene Roddenberry, dass das halt um Verbindungen geht und vielleicht noch dazu zu sagen, dass es eben nicht nur um Verbindungen wie, oh, wir stehen alle zueinander und sind miteinander verbunden, sondern auch zusammenhängende Hänge zu sehen, Strukturen zu erkennen und darin auch unsere Verbindungen und verschiedenen Wege zu sehen, wie Menschheit, Kultur, Strukturen zusammenhängen. Ich denke, das ist, finde ich, so der größte Takeaway für mich dieser Staffel gewesen.
Mhm.
Ich war auch sehr glücklich über den musikalischen Endgruß. Sowas, da geht mir immer das Herz auf, ich mag das sehr gerne. Das Zitat am Ende, natürlich wussten die Producer oder die Schreiber oder was auch immer schon ein bisschen, in welche Richtung es, so der Geist der Zeit geht natürlich, aber dass wir jetzt in der Pandemie sitzen, das konnte natürlich trotzdem irgendwie keiner ahnen. Und dieses Zitat ist aber, und das ist ja manchmal so, dass Sachen produziert werden und dann kommen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt raus und sie treffen wie die Faust aufs Auge. Und bei diesem Zitat, finde ich, ist es auch so ein bisschen so. Das hätte nicht treffender sein können.
Das könnten die auch hinterher drauf.
Ja, natürlich, aber
können, weil das kannst du ja.
Ja, aber insgesamt, also ist es doch alles schon sehr,
ja,
sehr, sehr,
ja,
sehr
das
treffend.
Hauptthema war Connection.
Ja.
Ja. Das haben die ja auch in Interviews immer wieder gesagt, so, oh, wir haben echt den Zeitgeist perfekt getroffen, ohne es wirklich zu wissen, dass eine Pandemie
ja
kommt.
Also insgesamt, mir hat Disco sehr viel Spaß gemacht. Ich kann da auch sehr viel, sehr lang und sehr ausführlich mit drüber reden, wie man jetzt anhand des Podcasts ja hört. Und es war nicht alles rund, aber für mich war es schön. Also ja, ich fand's super. Ja.
Genau.
Und TJ, was ist so dein...
Also mein Fazit zu der Folge ist einfach Let's Fly. Ich freue mich auf die nächste. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Es war einfach auch von Anfang an darauf ausgelegt, dass Burnham irgendwann da sitzt, wo sie jetzt sitzt. Und ja, alles andere, wie gesagt, über den Recap der gesamten Staffel machen wir demnächst. Ich würde sagen, ich glaube, das können wir auch noch bis in den Februar ziehen. Dann haben unsere Zuhörenden noch mehr Zeit, uns mal ein bisschen mehr Feedback zu geben.
Peter.
Vielleicht findet man dann auch leichter einen Termin.
Aha. Ich wollte gerade noch sagen, Peter, du hast das Wort noch einmal.
Ach, jetzt muss ich das Fazit, also ich muss selbst noch mal zum Schluss. Ich hab's ja schon anklingen lassen. Ich war von der Folge insgesamt gut unterhalten. Insbesondere, und ich vermute mal, viele Leute, die jetzt neu dazukommen, die mögen halt dieses Action-Genre, was Discovery aufmacht und jetzt auch in dieser Folge gut abgefeuert hat, bildlich schön dargestellt. Aber ich bin halt mit dem Endergebnis, dass also wer da auf diesem Captain's Chair sitzt, wie ich schon sagte, nicht wirklich zufrieden. Und aber das ändert nichts daran, dass das ganze Produkt, was ich hier konsumiert habe, sehr Star Trek-ig ist und sehr sich insgesamt ganz gut anfühlt, bis auf diesen Makel, den ich halt sehe. Aber das sehe scheinbar nur ich so, also zumindest jetzt in diesem Kreise.
Ja.
Gut, wunderbar.
Machen wir Schluss für heute.
Ja.
Tschüss.
Genau, das war ein großes Vergnügen und daher verabschieden wir uns von euch und wünschen noch eine schöne Zeit. Bis sehr bald.
Tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Danke, mach's gut. Ciao.
Ciao.